Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung Bigmo. Denn wir alle wissen, mit Fahrrädern ist das wie mit Backenzähnen. Irgendwas ist immer. Egal ob Sturz, Diebstahl oder wenn ihr euer Fahrrad mit dem Auto überfahrt, Bigmo steht schützend an eurer Seite. Ihr findet flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen und auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad bekommt ihr sogar 50% Rabatt. Ebenfalls mitversichert sind Ausrüstung und Zubehör sowie euer Fahrrad auf Reisen. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. Bigmo, das ist BIKMO und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW. Also, eins ist nach dem Klassiker-Auftaktswochenende klar. Alpecin trägt zwar zur Verlängerung der Wachstumskurve der Haarwurzel bei, bei Spannungskurven ist der von Laborchef Dr. Klenk entwickelte Wirkstoff MVDP allerdings weitestgehend nutzlos. Mathieu van der Poel gewinnt Omloped Newsblatt mit und über das ein oder andere Köpfchen und zieht die Mauer von Gerardsbergen so schnell rauf, dass er oben im Kapellchen wohl auch noch genügend Zeit für ein Stoßgebet gehabt hätte. Und auch bei den Damen ist die Messe an der Kappelmühr schnell gelesen. Frei nach Olaf Scholz zündet Franzi Koch den Doppelwumms und ebnet Teamkollegin Demi Wollering den Weg zum ersten Klassikersieg 2026. Für das Männerpeloton ging es am Sonntag dann mit Kurne-Brüssel-Kurne weiter. Das Rennen wurde offener ausgetragen als Sonntagszeitungen im Cabrio und auch wenn einige Teams etwas dagegen hatten, kam es am Ende zum Sprintfinale. Und in diesem hatte Matthew Brennan mehr Vorsprung als der Grand Canyon Skywalk. Perfekt vorbereitet vom Christoph Laporte kann der 20 Jahre alte Brite 2026 sein erstes Barthaar und seinen ersten ganz großen Klassikersieg feiern. Komm, ein Rennen habe ich zum Abschluss natürlich noch dabei, die Fond Ardèche Classic, bei der fährt Paul Sexard Matteo Jürgensen derart ins Delirium, dass dieser nur noch Stars and Stripes im Kopf hat und gewinnt das Ding in allerfeinster Pogacar-Manier mit einem 40 Kilometer Solo. Ich glaube, spätestens jetzt sollte jedem klar sein, dass sich in Frankreich auch abseits der Champagne etwas ganz Prickelndes zusammenbraut. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Wie immer mit mir, Richard Weinsheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid.
Na, ihr beiden, herrliches Klassiker-Auftaktswochenende. Wir haben es vom Fernseher verbracht. Max war live vor Ort. Wie geht es euch?
Ich war so motiviert, ich bin sogar dann selber aufs Rad mal wieder gestiegen. Also es hat auch was mit dem Wetter zu tun gehabt, aber ich bin dann hier so Feldwege gefahren und dann habe ich mir gedacht, ey, wie der Van der Poel um so ein paar Kurven fährt, da bist du noch ganz weit von entfernt.
Hast du dich so nach der langen Abstinenz auch so ein bisschen wackelig gefühlt?
Ja, ich habe ja, glaube ich, vor ein paar Wochen, habe ich hier mal im Podcast gesagt, so ab 3 Stunden ist für mich erst so richtiges Training.
Ja, wo ich dich noch...
Jetzt schon nach 3 Stunden richtig frikassiert. Also, obwohl ich Carbs
in den Mund ein bisschen vollgenommen.
Habe ich Mund ein bisschen vollgenommen. Ich bin sehr degeneriert. Also auch wie die Beine sich gedreht haben und so, das hat sich nicht mehr so wie früher angefühlt.
Aber hast dir das dann Spaß gemacht trotzdem? Oder das ist was, das eigentlich für eine Scheiße, wenn man nicht mehr. Also, weil man geht ja mit dem Gefühl, also pass auf, draußen, Sonne, ne? Das erste Mal Sonne. Du atmest den Frühling, ja. Der Organismus ist nochmal richtig hochgepetert, du steigst aufs Fahrrad, machst 3 Tritte und merkst dir, boah, das ist ja ganz schön zäh hier.
Mhm. Also für mich war es auch so ein Gesehen und Gesehen werden beim Radfahren. Also oder dieses,
natürlich,
man geht ins Café, setzt sich hin und beobachtet Leute. Das kann man jetzt in der Phase des Radsports auch super machen, weil man herrlich beobachten kann, in welchen unterschiedlichen Bekleidungsformen die Leute aktuell aufs Rad stehen, also steigen. Also von kurz bis noch Winterüberschuhe und kurze Arme, war alles dabei. Das hat herrlich Spaß gemacht zum Beobachten und es hat auf jeden Fall bei mir auch noch Spaß gemacht, denn ich habe ein paar Leute habe ich auch überholt.
Am Hast Anstieg
habe ich noch. Ich wurde von einer Triathletin, die war wirklich Full Kit, Scheibenrad, Vorderrad hoch, gefühlt schon im Einteiler, die hat mich abgezogen, aber sonst war ich noch einer der Stärksten.
Also ich würde sagen, so, ja, vorderes Mittelfeld, so wie der Max bei Körne.
Genau.
Ja, aber ich muss noch mal ganz kurz bei Tobis Thema bleiben. Und zwar, ich weiß nicht, wann der erste warme Tag war letzte Woche. War es Mittwoch oder Donnerstag? Ich glaube Mittwoch, oder?
Nee, ja, ich glaube Donnerstag.
Doch, Donnerstag, Freitag war schon richtig.
Donnerstag Nachmittag, ja.
Okay, ja, egal. Also auf jeden Fall, an einem von den Tagen bin ich hier losgefahren und ich dachte, Alter, wie viele Radsportler gibt's denn hier?
Das ist krass, ne?
Also das war richtig, richtig verrückt. Also jetzt gerade so die Anstiege in unmittelbarer Stadtregion bei mir, die waren wirklich fast voll, würde ich sagen. Das ist dann auch so, man merkt dann halt wirklich, also ich meine, das macht ja auch total Sinn, aber die Leute gucken dann halt echt Wetterbericht und sagen so, ui, heute ist geiles Wetter, da fahre ich mal draußen.
Ja gut, aber da muss ich natürlich sagen, also eigentlich ist das ja auch the way to go, ne? Weil also so geil ist Radfahren jetzt im Winter auch nicht. Da bin, also wenn ich ganz ehrlich bin...
Ja genau, das habe ich dann auch nochmal festgestellt, ja.
Das ist ja so, also ich habe auch viele Freunde, die irgendwie in den letzten Jahren angefangen haben mit Radfahren und die hören im Winter dann wirklich zwischenzeitlich einfach komplett auf. Also die fangen dann wieder neu an.
Mhm.
Das kann jetzt vielleicht unser eins nicht so 100%, Tobi vielleicht ein bisschen nachvollziehen.
Ja, ich bin schon manchmal mit dem Crossrad gefahren. Oder auch.
Tobi, du bist maximal 10-mal Fahrrad gefahren den ganzen Winter über.
Und einmal, also, wahrscheinlich 3-mal davon für ein Video.
Ja. Also du bist jetzt, also 15 Mal.
Ich muss ja auch einen Umzug stemmen, ey.
Junge, ich bin letzten Sommer auch umgezogen, Alter. Jetzt nutze es mal
Sommer,
nicht als Ausrede.
Im Sommer, ja, im Sommer.
Ja, und wo ist denn der Unterschied?
Gib die Strava-Files frei.
Ist halt echt so, Junge. Also ich würde sagen, 15 gebe ich dir aber Maximum.
Ja.
Naja, jedenfalls ist es ja so, das ist ja, also keine Ahnung, das kann man ja eigentlich auch niemandem verübeln, weil ein Hobby soll ja in der Regel eigentlich Spaß machen, nur weil wir halt so eine komische Spezies sind, die in ihrem Hobby auch so ein bisschen Sadomaso-Tendenzen haben und dann halt auch bei minus 3 Grad und Wind und so fahren. Ah, das ist übrigens aber eine Beobachtung, das finde ich extrem spannend, und zwar, hattet ihr jemals Probleme auf eurem Fahrrad mit Seitenwind?
Ja. Ich habe da öfters Probleme, vor allem wenn es durch die Muren in Belgien geht, ja.
Ja. Ich hatte tatsächlich jetzt mal den Fall, da habe ich einen anderen Laufradsatz ins Fahrrad gemacht und dachte mir irgendwie, der Steuersatz ist fest oder irgendwas stimmt hier mit der Lenkung nicht. Aber es war einfach die Form der Felge oder die Bauart des Laufrads.
Glaube ich
was,
nicht.
Was es komplett instabil gemacht. Doch,
glaube
ich bin jetzt
nein,
drei
ich
andere.
Lag an dir. Das ist, weil du weniger Rad fährst.
Nein.
Doch, weil ich schwöre dir das ist 100% doch, weil du weniger fährst, weil, pass auf, das Fahrrad, das lenkt man ja nicht mit dem Lenker, die Stabilität, die kommt ja nicht aus dem Lenker, sondern die kommt ja aus dem Körperschwerpunkt bei der Hüfte, ne?
Das weiß man
ja, aber ich
dadurch,
ja,
und Kurven, du, dadurch, dass du so, du hast gerade eben selber gesagt, du bist degeneriert, Tobi.
Ja.
Du hast nicht mehr das Gleichgewicht auf dem Rad und plötzlich wird man anfällig für Seitenwind.
Aber ich habe ja die Laufräder schon im Sommer umgesteckt gehabt und ab da war ich ja noch nicht komplett degeneriert.
Verdammt.
Und ich habe ja
das
jetzt
ist
auch andere Laufradsätze.
Die dreht immer nur noch in eine Richtung.
Ja, ich habe ja auch andere Laufradsätze dann ausprobiert und das Rad fuhr danach wieder völlig normal. Es lag nur an dem Laufradsatz.
Ja, okay. Ich dachte nämlich immer, dass das so ein Gerücht
sei. Und der war
sei.
Noch nicht mal hoch. Der war keine 50 Millimeter hoch. Und das hat trotzdem, hat sich das. Also, es hat wirklich. Hat sich scheiße gefahren, das Rad danach.
Tobi kurz vor E-Bike.
Ja.
Ja, Max, wie war es denn bei dir am Wochenende?
Ja, das erzähle ich gleich in einer Ausführlichkeit.
Okay.
Letzte Frage noch zu dem Thema. Und zwar, ich sag mal so, der Tobi, der wohnt ja jetzt so ein bisschen so speckgürtelmäßig. Richard, du wohnst ja jetzt schon...
Ich wohne auf dem Dorf.
Kann man das schon ländlich sagen?
Naja, also der Garten grenzt an den Acker. Also ist schon ländlich.
Ja, aber ja gut. Also meine Frage ist, wenn hier die Sonne rauskommt und dann hat man da so einen herrlichen Tag, wo man das erste Mal im Jahr zumindest mal kurze Hose fährt, und man sieht viele andere Leute und man fährt auch durch die Stadt los, dann bekommt man direkt so Frühlingsgefühle.
Ja, auf
jeden
Fall.
Was ja auch durch andere, also jetzt nicht nur durch die Natur und so und die Sonne, sondern ist ja auch durch andere Menschen wird das ja dann verstärkt, weil es sind dann halt auch andere draußen, die sind dann halt auch, ich sag mal, also jetzt nicht leichter bekleidet im Sinne von Bikini und Badehose, sondern halt leichter bekleidet im Sinne von weniger Jacke.
Mhm.
Und hat man das am Ackerrand hat man das auch oder entfällt das da?
Nö, also da war jetzt nicht mehr los als vorher. War genauso.
Ja,
das
aber ich meine deine eigenen Wahrnehmung. Also reicht dir, bist du dir da selbst genug? Also dass du dann so sagst, so ich bin happy mit der Situation hier, weil ich selber in kurzer Hose losfahre oder was weiß ich was und ich genieße das? Oder fehlt dann so ein bisschen so das Spiegeln von anderen?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber das habe ich auch vorher, also keine Ahnung, ich fand, hab das eher immer... Also ich brauche jetzt nicht andere Leute, die mir zeigen, dass jetzt Frühling ist. Also die ich dann auch mit kurzer Hose sehe.
Ja,
so hast du das doch gerade hier dargestellt.
Nicht. Ja, aber es ist doch viel geiler, wenn du so andere Leute siehst, die halt, also keine Ahnung, wenn ihr halt so gespiegelt wird, so ui, jetzt sind hier aber plötzlich deutlich mehr Radfahrer auf den altbekannten Straßen und da geht ja hier dann offensichtlich so ein Frühlingsvibe um. Das entfällt ja komplett, wenn die anderen Leute nicht da sind, oder?
Boah, ja, oder also entweder ich bin maximal.
Ja, ist egal, vergiss es. Egal.
Ja, war's ja nichts, Max. Ich finde es ja schön, dass du der dementsprechende Gefühle hast.
Und was war sonst noch so die Woche? Ja.
Ja, aber hast du... Aber brauchst du... Also,
Nee, natürlich braucht man das nicht, aber ich finde das schon nett, muss ich sagen.
Ja, aber du hast zum Beispiel, also da würde ich jetzt auch mal unterscheiden, ich glaube, dass in einer Stadt wie Heidelberg, die ja für eine gewisse Lebensqualität steht, das verstehe ich schon, dass man da, dann sitzen die Leute wieder im Café und sonst irgendwas, aber das hatte ich jetzt genau. Vorher in den Städten, wo ich gewohnt habe, halt auch nicht.
Ja.
Ich bin da auch nicht so der soziale Typ, weil du bist ja auch so jemand, du gehst ja nach einer Radfahrt auch mal raus, zum Beispiel.
Mach ich, ja.
Ja, du lässt dich da mal, der Max lässt sich da mal so applaudieren, mal beklatschen. Ach, guck mal hier, der Waldschall, der ist auch mal wieder draußen.
Komm doch nochmal vorbei, hier, goldenes Buch.
Ja, richtig, da winkt er dann nochmal ins Volk. Ja, goldenes Buch, Max, was du hier gar nicht erzählt hast, ist, wir müssen uns ja jetzt eigentlich verneigen hier im Podcast, ne? Der Max hat ja hier...
den deutschen Sir-Titel quasi.
Der stimmt, Sir Max Waldscheid hier. Was hast du da bekommen? Einen feuchten Händedruck vom Frank-Walter Steinmeier? Wie Bundesverdienstkreuz? Nee.
Der Fritzer, der will doch jetzt per Gesetz will er Goldmedaillen, oder nicht? War Friedrich Merz nicht auch da?
Der Merz war auch da, ja.
Bist du größer als der?
Ja, ich würde sagen, ich bin größer, ja.
Okay. Dann haben wir da die Verhältnisse schon mal klar gerückt.
Ich habe das silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen. Wurde aber genau genommen von Christiane Schenderlein verliehen, die ist Sportministerin, aber Friedrich Merz war auch da und hat noch eine Ansprache gehalten, genau.
Ah ja, ja okay. Und macht das was mit deiner Selbstwahrnehmung, oder?
Also der Tag selber und die Ehrung als solche war sehr schön, muss ich sagen. Und habe ich mich auch extrem drüber gefreut. Also ist für alle, denen das Silberne Lorbeerblatt jetzt nicht sagt, ist... die höchste Sportauszeichnung in Deutschland. Und das war toll, das empfangen zu dürfen. Und ich habe mich auch alleine über den Brief sehr gefreut, als der hier sozusagen eingetrudelt ist.
Frage, kommt er dann vom Kanzleramt oder vom Bundespräsidenten? Weil das ist ja schon geil.
Ja, da kommt eine Taube. Da kommt eine Taube und die bringt einem dann so eine Pergamentrolle. Vom Bundesinnenministerium kam der, ja.
Okay, und die muss man dann, wie früher bei den Kindergeburtstagen, ist die so mit Zitronensaft geschrieben, man muss dann so ein Feuerchen da dahinter, damit die Schrift sichtbar wird und dann muss man die danach wieder verbrennen.
Oder sieht der Brief so aus, als ob man so denkt, oh fuck, ich muss noch Steuererklärung abgeben oder sowas?
Max kurz gedacht, boah fuck, jetzt kommt alles raus, ey.
Scheiße, die ganzen Podcast-Millionen, alle aufgeflogen.
Ja, okay, vom Innenministerium.
Ja, also ich habe mich natürlich im ersten Moment halt mich schon gefragt, was macht da ein Brief vom Bundesinnenministerium im Briefkasten, weil vielleicht doch irgendwo ein bisschen zu schnell geblitzt worden. jetzt hier aber Blitzen im Sinne vom Auto, ne? Also möchte ich hier klarstellen, weil ihr sagt ja Blitzen immer im Zusammenhang mit Doping, also das möchte ich klar von mir weisen.
Ja.
Genau, da muss man dann da sozusagen ankreuzen, nehme ich teil, ja, nein, vielleicht. Und dann habe ich dann ganz nette E-Mail habe ich geschrieben, ob ich meine Frau mitbringen dürfte, weil die ja auch schließlich einen großen Anteil daran hätte, dass ich diese Ehrung empfangen darf. Habe ich wirklich eine ganz nette E-Mail geschrieben, habe ich eine ganz nette Antwort bekommen. Und die waren so, Herr Waldscheid, Sie haben eine ganz tolle E-Mail geschrieben. Leider nein.
Das finde ich krass.
Ja, haben die dann einfach geschrieben,
ja,
nee,
fand ich auch ein bisschen assi.
Kein Bock. Oder, also.
Aber ja, Plätze waren halt begrenzt. Also konnte niemand irgendjemanden mitbringen.
Ja gut, aber dann nennen wir Sir Max Waldscheid, oder?
Ja, kann man machen.
Das kann man schon mal machen. Also,
ja, ich glaube, da fällt uns noch was Witzigeres ein.
Ja, das war niederschmetternd. Ja, aber erzähl doch mal hier von deinem Auftakt, Klassikerwochenende.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt schon wieder ganz gut drauf, dank euch, aber... Zum Podcast musste ich mich da doch ein bisschen aufraffen, weil das war heute Morgen, als ich aus dem Bett aufgestanden bin, hatte ich ein bisschen so ein Gefühl, so eine Post-Party-Depression. Kennt ihr das?
Ja, das kenne ich sehr gut.
Ich war lange nicht mehr auf Partys. Wie ist die so?
Wenn du am Abend vorher emotional alles gegeben hast und dann wachst du am nächsten Tag auf und bist in so einem Loch drin. So ähnlich hat sich das heute für mich angefühlt, weil... Ja, ich sag mal so ein Klassiker, der ist schon zehrend, sowohl körperlich als auch mental. Körperlich bin ich eigentlich ganz okay, muss ich sagen, obwohl das Rennen wirklich hart war. Also ich bin ja nur Sonntag gefahren, nur Kurne. Und generell muss man mal sagen, das galt ja früher immer als so ein Sprinterklassiker. Fairerweise muss man sagen, dass auch eine Gruppe von, keine Ahnung, 60 Leuten oder sowas gestern gesprintet hat. Leider nicht in der erhofften personellen Besetzung durch Lidl Trek. Das war nicht ideal. Aber man muss auch sagen, dass das Rennen einfach extrem hart gefahren wurde und das, was früher mal ein Sprinterklassiker ist, ist jetzt einfach ein normaler Klassiker, der am Ende halt noch ein paar flache Kilometer hat.
Ja, also das war auch mal, also eigentlich ist es ja so, dass bei Kürne, für alle, die das Rennen jetzt nicht so perfekt kennen, ist es ja so, dass das Rennen bis so 60 vor Ziel so ein hügeliger Klassiker ist und dann ist es ja eigentlich ganz flach und dann ist ja sozusagen früher der Kampf darum gewesen, okay, kommen die Sprinter dann mit über diese Hügel und schaffen das dann auf den flachen Teil der Runde. Aber
beziehungsweise man kann ja die altbekannte Gleichung, eine Minute Vorsprung pro 10 Kilometer kann das Feld gut machen auf einer Ausreißergruppe.
Aber ja, das gilt doch nicht auf dem 40-Mann-Feld.
Ja, aber früher war das Rennen, wurde so gefahren, dass vorne die erste Spitzengruppe noch raus war. Und dann gab es vielleicht ein paar Attacken, aber jetzt ist, wie gesagt, wie Max gesagt hat, eine ganz andere Renndynamik.
Ja, auch dadurch, dass halt einige Sprinter mittlerweile einfach fahren wie Klassikerfahrer. Weil da habt ihr mir jetzt, letzte Woche hatten wir ja dann noch drüber diskutiert, ob Jasper Philipsen mit Jonathan Milan von der Leistungsfähigkeit her zu vergleichen sei. Und da muss ich sagen, also ich finde, dass Philipsen, also er ist ein bisschen übermütig gefahren, deswegen gab es am Ende auch kein Ergebnis. Also war vielleicht nicht so besonders klug, wie er gefahren ist, sage ich jetzt mal. Aber also von der Performance her fahren halt mittlerweile viele der Sprinter, also ob das jetzt Matthew Brennan ist, ob das jetzt Jasper Philipsen ist, fahren halt selbst wie Top-10-Klassikerfahrer einfach.
Ja, ist so, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte gestern das Gefühl bei Philipsen, dass der ein bisschen ein Statement setzen wollte, wie gut er doch ist. Weil bisher lief die Saison für ihn ja jetzt nicht gerade wunschgemäß. Also es ist natürlich noch sehr früh, ne? Keine Frage. Aber bei den Rennen, bei denen er am Start gewesen ist, ist er jetzt nicht ergebnismäßig so stark gewesen, wie er das gewohnt ist, würde ich jetzt mal in der Außenwahrnehmung behaupten. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch ein bisschen, also es war natürlich schon stark, aber es war auch ein bisschen eine Machtdemonstration im Sinne von so einem Show-Off.
Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also es war vor allem in Situationen, wo es jetzt nicht so unbedingt nötig gewesen wäre, war dann an den Anstiegen vorne, ist auch mal die ein oder andere Attacke selbst mitgegangen, obwohl er eigentlich auch noch ein starkes Team mit vorne gehabt hat.
Oder hat sie selber gesetzt.
Ja, genau, und ist sie teilweise auch selbst gefahren.
Das finde ich immer geil, wenn du dir dann als Helfer so denkst, ja, schön und gut, aber mit deiner Aktion machst du jetzt halt deine Helfer auch mega einen Arsch, weil das Tempo halt höher ist und alle ziehen es. Also
ja, und gleichzeitig muss ich in Jasper Philipsen ja auch immer denken, okay, also wenn jetzt nicht gerade noch Matthew Brennan und Christoph Laporte in der Gruppe sind, fährt ja auch niemand mit mir. Also mit Jasper Philipsen hätte ich jetzt nicht so unfassbar viel Bock, auf die Zielgerade zu fahren bei dem Rennen.
Ja, also ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte jetzt ein bisschen den Eindruck, dass, ich muss auch ganz klar sagen, hat natürlich ausgereicht, um unter anderem mich abzuhängen. Aber ich habe es mir dann hinterher auch nochmal genau im Fernsehen angeguckt und ich hatte den Eindruck, dass er ein bisschen so ein bisschen Mathieu-Vibes gehabt hat und gedacht hat, so jetzt hier gerade Mont Saint-Laurent, also dieser breite, sehr steile Pflasteranstieg, wo auch im Fernsehen nicht annähernd rüberkommt, wie beschissen dieses Pflaster ist. Da montiere ich jetzt mal richtig von vorne hoch und bin dann oben solo. Und letztendlich war er dann auch so definitiv mit der Stärkste. Also ob er der Stärkste war oder nicht, würde ich jetzt mal bezweifeln, weil da gibt es halt 100% auch Leute, die dann in dem Moment noch zurückgehalten haben, weil sie halt hinterher die Karten auf den Tisch gelegt haben. Aber also er ist dann halt auch nicht so sehr Mathieu, dass er danach dann solo ist und 40 Kilometer alleine von vorne fährt, so. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, und dafür musst du ja auch, also da gibt es halt meiner Meinung nach auch nur zwei Fahrer, die das in den aktuellen Klassiker-Konstellationen können. Das sind halt Mathieu und Pogacar. Naja, wenn das Rennen gut besetzt ist, weil es war ja jetzt nicht so, dass hinten nur noch eine 10-Mann-Gruppe war, sondern das war ja dann eher so für die letzten 50, dass dann auch 60, 70 Mann gewesen sind. Da musst du schon unfassbar stark sein, um dagegen 3, 4, 5 Teams, die sich zusammenschließen, noch wegzubleiben. Also es wäre wahrscheinlich auch für Mathieu schwierig geblieben. Gut, ich meine, gleichzeitig, es ist vielleicht nicht sonderlich professionell, wie er gefahren ist, Philipsen. Aber ganz geil war es schon. Also ich kann ihn schon verstehen, weil es macht natürlich schon auch Spaß. Und da wäre jetzt mal die Frage an dich, Max. Darf man als Profi, wenn man das professionell macht, darf man sich dann noch so von seinen Instinkten leiten lassen? Oder kriegt man da am Ende, also meint ihr, der hat einen Einlauf bekommen am Ende im Teambus? Weil ich denke, ich könnte mir das schon vorstellen.
Boah, gute Frage. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man so eine Fahrweise nur bringen kann, wenn man am Tag vorher als Team so rasiert hat, wie Mathieu das ja getan hat. Ich glaube, wenn ihr jetzt am Vortag, ich sag jetzt mal, der beste 24. und der zweite 28. geworden wären, dann wird man nicht so fahren. Weil dann würden die Rothofts im Bus die Ansage machen, so heute mal mindestens aufs Podium und voll Fokus da drauf. Aber wie gesagt, ich glaube halt auch, dass das, ich manchmal bei so einer Fahrweise, das ist ja immer individuell, ne? Also du kannst das ja jetzt nicht immer über so einen generellen Kamm scheren. Und vielleicht lag es auch einfach daran, dass er aus welchen Gründen auch immer halt zeigen wollte, wie gut er über den Winter trainiert hat und wie stark er ist, was er ja wirklich auch zweifelsohne ist. Und wenn er so bei Rennen wie Dwarst of Lanern oder ähnliches fahren kann, dann fährt er da halt safe um Sieg.
Ja, denke ich auch. Und bei Roubaix wahrscheinlich dann auch wieder, ne? Aber ich meine, das hat er jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Also ja, das ist halt schon geil auch für Alpecin, weil es ja offensichtlich so ist, dass sie dann neben Van der Poel ihren zweiten Topfahrer auch in einer komplett überragenden Shape bei theoretisch jedem Klassiker in den Start stellen könnten.
Ja.
Und den halt immer als zweite Karte spielen können.
Sie haben aber auch jetzt echt ein Talent verloren an Wismar, weil ich finde Timo Kielich.
Hab ich auch gedacht.
Alter.
Timo Kielich, der hat komplett Tiesch Benoot 1:1. Also eine jüngere Version von Tiesch Benoot mit mehr Potenzial, weil er halt noch jünger ist, so gefühlt.
Sieht das echt aus. Krass, der ist echt richtig krass gefahren. Also generell muss man ja mal sagen, viele haben ja Wismar so ein bisschen auch, ja, gab ja jetzt auch so ein paar Artikel, dass denen so viel Millionenbudget fehlen und natürlich sind die nicht mehr so dominant wie vor 3 Jahren. Wir erinnern uns alle daran, wo die zu den Klassikern gekommen sind und einfach irgendwie mit 7 Mann von vorne da in die Hellinge hochgefahren und dann waren nur noch...
Oder in Frankreich, da mit, wer war das, Laporte, Roglic und Van Aert zu dritt weggefahren sind.
Ja, zum Alter, Beispiel.
Das war ein Albtraum. Da am Feld und ich dachte, Alter, was ist hier los?
Ja, also davon sind sie natürlich weiter weit entfernt, aber trotzdem muss man sagen, mannschaftlich geschlossen, jetzt gestern bei Körne vor allem, extrem stark gefahren, gut füreinander gefahren und dieser, ich meine, das ist ein alter Hut, aber Matthew Brennan, Alter, wie der den Sprint gewonnen hat, ne?
Ich konnte das gar nicht glauben, dass das sein erster Sieg ist in Europa. Nee, oder?
Dieses Jahr.
Also dieses Jahr, ja.
Ja, dieses Jahr.
Aber dieses Jahr gab es jetzt ja auch noch nicht so viele Rennen in Europa.
Nee.
Wo er hätte, also der hat ja seine Saison in Australien gestartet.
Mit einem Sieg.
Wenn er wahrscheinlich in der Algarve gestartet wäre oder was weiß ich wo, hätte er da auch mal vielleicht schon einen Sieg gefeiert. Aber es kam mir so oder habe ich irgendwie so verstanden.
Dass ja, aber habt ihr euch den Sprint mal angeguckt? Also ich meine, klar, mustergültig vorbereitet von Laporte, brutal. Aber Alter, also das war halt nicht mal ansatzweise knapp, ne? Klar, Jordi Moyes und Philipsen sind nicht in den Sprint gekommen, muss man sagen. Aber mit 20 ein Klassiker von dem Format so souverän zu gewinnen, ich fand es schon krass beeindruckend.
Das sah aus wie Cavendish früher, oder?
Ja.
Also Cavendish hat doch auch schon mal Körne Brüssel Körne gewonnen, oder? Für Quickstep. So überragend. Also da ist das Team auch komplett für den gefahren und jetzt ist der nächste Brite, der das so gewinnen kann.
Ja gut, aber der fährt ja dann, also Matthew Brennan fährt ja dann auch vorne mit über die Anstiege, ne? Der ist ja auch selber aktiv vorher gefahren. Ist jetzt nicht so, als ob der nur hinten drauf gelegen hätte.
Nee.
Also das hat mich auf jeden Fall schon fasziniert, aber Max, du wolltest was zum Sprint sagen.
Genau, also ich will bei der Leistung gar nichts in Frage stellen, war einfach überragend von Wismar und von Brennan selber. Zu dem Sprint muss man aber auch sagen, dass das für ihn, also das war ein super starker Sprint, keine Frage, aber du hast es auch schon gesagt, erstens war die Vorarbeit perfekt und zweitens hat's optisch stärker noch stärker ausgesehen, als es ohnehin war, weil der ist ja losgefahren vom Hinterrad von Laporte und zu dem Zeitpunkt war schon Lawrence Rex links neben ihm, neben ihm von Quickstep. Und Lawrence war da schon ziemlich breit, sodass der, also ich will jetzt nicht sagen gestanden hat, aber der konnte halt nicht weiter beschleunigen in dem Moment, in dem Brennan überhaupt angetreten hat. Und Mozzato am Hinterrad von Brennan war auch relativ kaputt, würde ich sagen. Sodass in der Konstellation er praktisch von 2 Fahrern weggefahren ist, die da in dem Moment nicht mit ihm konkurrieren konnten. Und das ist dann natürlich direkt eine super Lücke aufgegangen. Aber was ich eigentlich auch noch zu dem Sprint sagen wollte, ich finde das unglaublich, dass Lawrence Rex 6. geworden ist, weil der hat sich halt vor einem Monat Rückenwirbel gebrochen. Also die Recovery, die der gemacht hat und wie stark der gestern gefahren ist, ist für mich unglaublich. Also nur mal zur Erinnerung, dass bei der Tour of Oman gab es in der Abfahrt einen richtigen Highspeed-Crash, wo der in so eine Art Geröllfeld geflogen ist.
Mit einer 100 oder so gefühlt.
Es war, also dass der, ich habe den gestern am Start gesehen und habe dann kurz mit ihm gesprochen und mich gefreut, dass er wieder auf dem Rad sitzt. Und ich dachte, ja gut, dann, also ich meine, wenn er jetzt für Quickstep hier bei Kurne am Start steht, dann wird er wohl auch okay drauf sein, sonst würden sie jemand anders nehmen. Aber Junge, ey, da Sechster zu werden.
Was hat er denn gesagt? Also wie fühlt er sich denn? Und wie?
Ja, also man muss halt leider generell mal sagen, man hatte halt gestern absolut keine Möglichkeit zu reden. Ich muss auch ganz kurz gleich noch was zum Rennverlauf sagen. Insofern haben wir uns halt nur kurz begrüßt, abgeklatscht und dann halt so, hat er gesagt, ja, waren harte Wochen, aber er ist froh, wieder da zu sein. Mhm. So, das waren ungefähr alle Informationen. Aber ja, ich muss ihn nochmal im Detail befragen, wie das genau gewesen ist, aber ich finde es ziemlich brutal. Aber noch ganz kurz zum Rennverlauf. Also es hat dann halt eine Weile gedauert, bis die Spitzengruppe stand. Und normalerweise, jetzt gerade bei Kurne, ist es ja eigentlich so, dass sich dann irgendein Team findet, wie Alpecin oder wie Lidl Trek oder meinetwegen Wismar, die dann hinterherfahren. Mhm. Und diesen Moment, den hat es einfach nicht gegeben. Sondern es war dann halt so eine kurze Situation, mal so Luft holen, alle mal pinkeln, mal eine Flasche holen. Und dann war halt einfach die ganze Zeit vorne eine geschlossene Zehnerreihe, bevor die Fernsehkamera angegangen ist. Und wir sind halt die ersten Hügel halt alle schon so hochgeblasen, dass die Gruppe zwar sukzessive so einen Maximalvorsprung von, ich weiß nicht, wie viel es war, 4 Minuten oder sowas aufgebaut hat, aber halt nur, weil es immer nach den Key-Sections so einen Moment des kurzen Durchatmens gab, aber es hat überhaupt nicht den Moment gegeben, dass ein Team mal konsequent irgendwie gefahren wäre, weil das Tempo war halt so hoch, dass du gar nicht konsequent fahren konntest. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wenn man sozusagen sich mit 350 Watt an die Spitze gesetzt hat, haben sich 6 andere Teams gedacht, ja gut, 350 Watt können wir halt auch fahren.
Also dass quasi die anderen, es ist irgendwie nicht mehr so dieser Moment da, dass die Teams das dann auch dankend annehmen. Ich glaube, das liegt aber auch an einer anderen Rennfahrermentalität, bei vor allem vielen, also das hat sich ja schon flächendeckend geändert im Radsport, würde ich sagen. Und das sieht man dann bei solchen Rennen, finde ich, nochmal stärker, dass das auch irgendwie gar nicht mehr gewollt ist. Also dass die Teams, glaube ich, auch teilweise ja gesagt bekommen, okay, wir wollen diese Situation gar nicht haben, weil dann haben wir keine Chance, also fahren wir einfach die ganze Zeit weiter.
Ja, es ist einfach total wild. Ich hatte zwischendurch eine Situation, wo ich einmal zum Pinkeln angehalten habe. Ich musste jetzt nicht so ultra dringen, aber ich dachte mir, jetzt ist halt der einzige Moment, danach wird wirklich gar nichts mehr gehen. Und danach bin ich nur vorgekommen, weil ich bei 2 Anstiegen so eine Art Extrawissen hatte, dass ich wusste, dass es an der Seite so eine Regenrinne gibt, die von wenigen Fahrern genutzt wird. Und das eine war Tent Bosse. Da bin ich dann mit Polle zusammen von der letzten Position im Feld zumindest zur Hälfte vorgefahren. Dann war danach halt unglaublich übertriebener Positionskampf schon in der Hälfte vom Peloton, um einfach nur da zu bleiben. Und die zweite Situation war dann La Hoop. Das ist so ein Anstieg, der windet sich so durch den Wald durch. Und da gibt es links so eine gepflasterte, relativ breite Rinne. Und da bin ich dann halt da komplett vorgefahren und war dann in dem Moment, in dem man in die entscheidenden Anstiege reingefahren ist, wirklich erste Reihe. Aber wenn ich das entweder nicht gewusst oder nicht gemacht hätte, dann wäre das halt nur wegen einmal Pinkeln im ersten Renndrittel fast unmöglich gewesen, überhaupt nochmal vorzukommen.
Das, also die Arbeitsmoral im Profi-Peloton, die wird Friedrich Schmerz aber schmecken, doch. Ja. Da kannst du nicht mal hier Lifestyle-Pinkelpause machen.
Eigentlich könnte man hier bei so Jobbeschreibungen, Profi-Peloton, also hier letzte Reihe, wo Stephen Cummings und so immer abgechillt haben, die ist ja gar nicht mehr, also die ist ja vakant, die Stelle, da fährt ja keiner mehr.
Da fährst du jetzt, glaube ich, nur, wenn du zu schlecht bist.
Der Job wird nicht mehr ausgeschrieben.
Der Job wird nicht mehr wegrationalisiert, ja, von KI ersetzt.
Ja, es gab wirklich, früher gab es Profis, die dafür bekannt waren, letzte Position zu fahren.
Thomas de Gent, auch ja, glaube ich, so ein Typ.
Die waren dann nur vorne, wenn es halt richtig drauf ankam.
Oder wenn sie in der Spitzengruppe waren.
Ja, die hatten so Tage, die haben sie sich ganz klar dann bei den Grand Tours vor allem rausgesucht, angestrichen im Kalender, und ansonsten die ganze Rundfahrt nur letzte Reihe gefahren.
In Osteuropa war es immer Vitali Popkov von ISD, das ukrainisches ist Team. Der hat auch mal so eine, mit Jonas Koch, der war Baltik-Kaganosch-Rundfahrt oder irgendwie sowas. Und dieser Vitali Popkov, der ist immer hinten gefahren, immer. Außer er war in der Spitzengruppe und dann hat er mal mit Jonas Koch so ein 250-Kilometer-Solo gemacht und hat dann dadurch auch irgendwie die Rundfahrt gewonnen, weil die nie wieder gesehen wurden zu zweit. Aber Vitali Popkov, geiler Name.
Geiler Name, geiler Typ. Ja. Apropos geiler Name, geiler Typ. Den besten, also ich habe ja immer so einen kleinen Fable für Namen und sowas bei Radrennen. Einmal finde ich den Norweger Storm Ingebrigtsen,
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Weltklasse.
Hä? Haben die noch einen, diese Läufer?
Nee, nee, ich glaube, es ist weder verwandt noch verschwägert mit den Angeklagten, aber allein sein Sohn mit
hast
Vornamen.
Richard, hast du da mal einen Wasserstand, wie es da aussieht, juristisch?
Juristisch bei den Ingebrigtsens. Ja, der Vater wurde, glaube ich, für nicht schuldig. Ich glaube, der hat den Prozess gewonnen, tatsächlich.
Was ist da los?
Aber ich, alle Angaben ohne Gewähr, ne? Also ich.
Was ist da los?
Hast du das nicht mitbekommen?
Nee.
Wir sind heute ein bisschen wirr. Also es gibt ja die berühmte norwegische Läuferfamilie Ingebrigtsen. Und die wurden lange Zeit von ihrem Vater trainiert und haben dann aber kollektiv als Brüder ihren Vater angezeigt wegen so psychischem Missbrauch. Also jetzt nicht körperlich, also ich glaube doch, Gewalt gab es auch, aber vor allem so irgendwie seelischer Misshandlung oder sowas in die Richtung. Alles mutmaßlich, ne? Damit wir uns hier juristisch
war schon irgendwie so. Also ich glaube, es kann man ziemlich genauso stehen lassen, ehrlich gesagt.
Ja, das war zumindest die Anklage, genau. Und das dann irgendwie zum Prozess
gekommen. Genau. Also ob das so ist oder nicht, wissen wir natürlich nicht.
Ja, genau. Ja, aber dieser Storm Ingebrigtsen, der hat damit nichts zu tun, hat einfach nur einen extrem geilen Namen. Und zweiter extrem geiler Name und auch extrem geiler Fahrer, zu dem ich auch eine Frage habe, Max. Hector Alvarez, also das ist ja mal ein extrem guter Name, fährt bei Lidl Trek. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der eigentlich aus dem Devo-Team. Und ist gestern sozusagen hochgestartet bei euch. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was das überhaupt ist und wie das funktionieren kann. Und dann hätte ich halt die Frage, also der ist ja gestern wirklich ein übertrieben starkes Rennen gefahren. Also hat man nach dem Rennen, so einem Rennen dann direkt einen Profivertrag sicher? Kriegt man dann mal auf die Schulter geklopft oder wart ihr gestern alle im Bus ziemlich pisst und die geile Performance von ihm ist so ein bisschen untergegangen, der arme Kerl?
Oder kriegt er jetzt die Kapitänsbinde?
Nee, das wird schon alles, da wurde, also ich muss sagen, hatte ich jetzt so in dem Meeting auch noch nicht, dass individuell zu jedem exakt, ich sag mal, so ein kleines Zeugnis ausgestellt wurde.
Ja, was hast du bekommen? 3-?
Ich finde, sowas ist Aufgabe vom Kicker, Noten zu vergeben.
Ja, genau, also ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es wurde auf jeden Fall,
Versetzung
es wurde
gefährdet.
Auf jeden Fall neutral. Ja, genau, es wurde auf jeden Fall neutral evaluiert und Hector hat natürlich einen super Job gemacht und ich weiß nicht, muss ich ehrlich sagen, wie da genau die Konstellation ist, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das Team sich die Dienste von dem jetzt schon langfristig gesichert hat und das auch in Absprache mit ihm so ist, dass er deshalb im Development-Team fährt, weil ich meine, man hat ja gestern ganz klar gesehen von seiner physischen Konstitution, zumindest jetzt bei so einem einmaligen Rennen kann der da bei den absoluten Top-Leuten mitfahren. Ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass das daran liegt, dass man den langfristig aufbauen will und sich das dann halt auch entsprechend langfristig sichert. So ähnlich wie das letztes Jahr mit Jakob Söderqvist war, der hätte ja sowohl in jeder Hinsicht hätte der auch schon das Zeug gehabt, Profi zu sein. War aber letztes Jahr auch noch im Devo-Team, aber eben auch mit der klaren Absprache, dann dieses Jahr Profi zu werden und wurde dann da auch über verschiedene Einsätze mit der Profimannschaft dann herangeführt. Also ja. Das scheint mir irgendwie so sehr sinnig zu sein von Seiten des Teams.
Ja. Noch eine letzte Anekdote zu Körne Brüssel Körne, auch wenn es diese Woche wahrscheinlich ein bisschen nerdy ist. Habt ihr die Situation mitbekommen, als Lotto für Arnaud Delis auf einmal so, ich glaube so 80 vor Ziel, dann auch gedacht hat, so, wir zeigen jetzt erstmal, wie gut wir hier sind, fahren für Arnaud Delis.
Das war der Moment, der das Rennen auseinandergenommen hat.
Genau, haben das Rennen auseinandergenommen, nur das Problem war halt, 5 Kilometer später war Arnaud Delis selbst abgehangen. Also sowas habe ich auch wirklich selten gesehen. Das ist ja wirklich eine Art von Überschätzung, die man im Profisport dann wirklich selten sieht. Ne? Da musst du dir ja so doof vorkommen, weil das haben ja alle gesehen. Und er hat auch Delis hat auch den Kopf geschüttelt irgendwie oben, ne? Also so ganz abgesprochen war das, glaube ich, nicht.
Also ich meine, wie soll ich sagen, er ist ja der Boss.
Ja.
Und er kann dann auch, während die da völlig in den Anstieg, also ich muss sagen, ich bin da halt eigentlich okay positioniert gewesen zu dem Moment. Und dann habe ich gesehen, ach du Scheiße, ist jetzt hier schon eine Reihe im unteren Bereich, weil ich kenne ja die Strecke komplett, ich kenne jede Kurve. Und in dem Moment, in dem da eine Reihe war, schwante mir schon Übles, weil normalerweise gibt es in dem Anstieg so einen Moment, dass sich wieder so eine Bubble bildet und dass man von hinten nach vorne rollt. Und dementsprechend hatte ich auch meine Position gewählt, um diesen Moment sozusagen zu haben und dann mit Schwung wieder in die erste Reihe vorzufahren. Da war dann halt aber nichts mit Schwung vorfahren, sondern die sind halt einfach komplett all out da hochgefahren.
Ja.
Und da gibt's verschiedene Aspekte. Erstens, in dem Moment, in dem die da halt völlig überziehen, selbst wenn, also die konnte ja in dem Moment zumindest mal dranbleiben. Aber erstens, was war der Plan? Wollte er dann da halt irgendwie so eine Art von Attacke setzen, dass sich eine Gruppe bildet, dass er solo fährt? Also was genau sollte dann passieren?
Zumal das ja auch vor dem eigentlich schwersten Anstieg des Tages dann kam, ne?
Ja, genau, wobei ich das jetzt nicht so blöd fand, weil der Anstieg, wo die losgefahren sind, der wird, ich sag mal, chronisch ein bisschen unterschätzt. Und alle Leute, die das Rennen mehrfach gefahren sind, die wissen halt, wie hart das Ding eigentlich ist. Mhm. Und da kannst du halt viel besser eine Teamaktion machen, weil bei dem Anstieg danach weiß halt jeder, was kommt. Und da ist dann viel mehr Positionsfight und so weiter. Das heißt, Intermarché hat da, also wenn man sozusagen den Plan durchgezogen hätte, was auch immer der Plan war, haben sie da eigentlich den richtigen Moment gewählt, weil man da teammäßig eine gute Aktion durchführen konnte. Aber anyway, also selbst wenn man das dann macht und selbst wenn man dranbleiben kann, merkt man ja, fuck, ich bin gerade brutal im roten Bereich und kann ja dann irgendwie rufen so, ey, nimm mal eine Kohle raus.
Ja.
Weil letztlich hat er ja nur fürs Fernsehbild hat er sich ja da komplett rüber gequält, weil er wird ja währenddessen schon gemerkt haben, scheiße, ich überziehe komplett.
Ja.
Weil danach, am nächsten Anstieg, eben an diesem von dir geschilderten Schwerst, an diesem Mont Saint-Laurent, hat er dann komplett gestanden.
Ja.
Da hat man sich ja dann vorher, also er hat sich ja dann offensichtlich vorher so doll in den roten Bereich gefahren, dass er an dem Berg danach nicht mehr mitfahren konnte, obwohl er vorher in der Aktion schon ganz vorne mit dabei war.
Ja, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich über den Saint-Laurent ganz gut mit rübergekommen. Würde ich mal so behaupten.
Ja, meine Theorie aus dem alten Radsport wäre gewesen, vielleicht ist da das Headquarter von Intermarché oder von Lotto und dann musste man, fernsehtechnisch, musste man da mal als Team vorne fahren.
Haben wir so vorher in der Besprechung gesagt bekommen. Ja, dann waren wir jetzt ja komplett beim Sonntag. Der Tatsache geschuldet, dass Max da eben auch am Start war. Samstags ging es ja aber richtig los mit Omloop Het Nieuwsblad. Haben wir ja mit Sicherheit, habt ihr wahrscheinlich auch im Teamhotel irgendwie geguckt, Max. Ich habe mich natürlich gefreut wie ein Schneekönig. Das war das erste Mal dieses Jahr, dass ich mich auf so einen Samstag gefreut habe, weil für mich ist das irgendwie schon so ein perfekter Samstag, irgendwie selber eine Runde Radfahren morgens und dann macht man sich was Geiles zu essen und dann guckt man so einen herrlichen Klassiker. Ganz was Feines. Erste Frage, hat's euch Bock gemacht, das Rennen zu gucken?
Ja, also für mich, also eine Helikopterperspektive und dann so Radrennen nicht über eine Autobahn, sondern halt in diesen kleinen belgischen Dörfern, das weckt andere Emotionen bei mir.
Bei mir ist hundertprozentig genau das Gleiche. Also das Rennen muss gar nicht viel spannender sein, aber einfach das Guckerlebnis auf diesen räudigen kleinen Kackstraßen, wo man auf gar keinen Fall selber langfahren will.
Oder dann die Perspektive vom Kameramotorrad, was vor der Gruppe fährt und du siehst immer diesen, in den Betonstraßen, siehst du diesen Spalt und denkst dir, da besser nicht reinfahren.
Es stimmt, das wissen ja bestimmt ganz viele Leute gar nicht. Die selber noch nie in Belgien Rennen gefahren sind, in der Mitte auf diesen komischen oder auf vielen von diesen Panzerplattenstraßen, da gibt's so einen berühmt-berüchtigten Schlitz. Der ist gerade so breit, dass da so ein herrliches Rennrad-Vorderrad auch mal gut reinpasst.
Also der 23er früher, der hat richtig gut reingepasst, aber ein 30er passt immer noch.
Ich glaube, das macht noch so ein schmatzendes Geräusch, wenn du da reinkommst und dann legt sich derart aufs Maul. Und ich würde sagen, so einmal im Jahr macht auch noch jemand den Fehler.
Mhm.
Da muss man ganz besonders aufpassen. Ja, Max, wie habt ihr das so im Teamhotel verfolgt? Also sitzt man dann da irgendwie zu acht und macht Public Viewing, danach guckt man auch zusammen GZSZ oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also ich muss nur sagen, generell ein herrliches Rennen, um es aus dem Bett raus zu verfolgen und nicht selber am Start zu sein. Das mal vorweg. Aber ja, also so ein Tag vorm Rennen ist dann doch immer ein bisschen mehr busy, als man denken würde. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sich da kaputt macht, aber das geht ja, also wir sind dann zum Beispiel morgens 70 Kilometer Rad gefahren und dann war das halt auch komplett Regen, sodass alles nass und dreckig war und dann musste hinterher erstmal alles wieder säubern. Natürlich wird das dann auch von den Mechanikern gemacht und von den Angestellten, die dann so unsere Klamotten waschen, aber letztlich kommen dann da immer noch so ein paar Sachen zusammen, dass man mit den sportlichen Leitern spricht, was den nächsten Tag angeht. Ich hatte jetzt noch so eine eigene Sache, dass ich mein Zeitfahrrad mitgebracht habe, weil dann Kleinigkeit umgebaut werden musste und ich wollte mir gerne von Mechanikern zeigen lassen, wie das geht. Das heißt, da war ich dann auch nochmal, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde beschäftigt und dann hat man auch noch so Termine bei Physiotherapeuten, Osteopathen und so, sodass der Nachmittag eigentlich relativ gut gefüllt ist. Aber das Rennen läuft eigentlich schon so die ganze Zeit mit. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf dem Handy dann immer wieder reingeguckt und den Stream eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit angehabt. Es ist irgendwie eine Mischung aus ganz verschiedenen Gefühlen, wenn man das anguckt. Natürlich in erster Linie ganz großes Interesse. Dann auch dominierend, sodass man hofft, dass das eigene Team vorne ist. Wir hatten ja dann ein bisschen Pech mit Vacek, der hatte Platten an einer ganz ungünstigen Stelle. Und man guckt sich natürlich auch die anderen an, ne, wie die so drauf sind, weil ich fand jetzt insgesamt war das Opening Weekend auch so ein bisschen so das Wiedererwachen von Leuten, die man schon fast ein bisschen abgeschrieben hatte.
Dylan van Baarle in Kürne, brutal starkes Rennen gefahren, wo ich mich auch gefragt habe, hä?
Ja.
Also habe ich den Wechsel nicht mal richtig
gut. Bohrer war ziemlich stark, muss man sagen, also ja. Van Dijke und auch Lawrence Pithy, weil Pithy hat ja letztes Jahr gar nicht stattgefunden.
Stimmt. Alter, der hat so ein braunes Bein. Ne? Der hat so ein braunes Bein, Lawrence
Pithy. Wer ist wieder da?
Laporte,
ja. Ich fand Decathlon auch.
Ja, Dan Hole ist stark gefahren. Und ich meine hier mit dem Norweger, dessen Namen ich immer falsch ausspreche. Lund Andresen.
Andresen.
Ja, Andresen, ja. Genau. Auch eine richtig starke Mannschaft.
Und jetzt überleg mal, also jetzt auch Case Bull würde ich auch noch dazu zählen.
Ja, auch starkes Rennen gefahren.
Und die müssen nach wie vor und noch für eine Weile immer noch auf Olaf Käufer verzichten. Also selbst ohne ihr Top-Signing machen die einen guten Job.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bei ich habe es ja im Intro
schon... Das liegt an dem Rugby-Manager. Ist da noch? Ist der Netflix?
ja, der macht da einen extrem guten Job, Alter. Der macht da schön... Die klatschen sich immer vorher so auf den Arsch und dann zeigt er irgendeine Nummer an und dann wissen die alle ganz genau, was sie dann da zu tun haben im Finale. Der entscheidende Moment, ne, bei Omloop, als Van der Poel...
Vermeersch da reinballert in Molenberg, war das?
Ja. Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Der Sturz von Rick Ploemers und wie Van der Poel ausgewichen ist.
Ja, also genau, der entscheidende Moment, als sie quasi in den Berg reinfahren und Van der Poel da so halb über den Kopf noch drüber fährt und mit einem Fuß ausklickt und dann Vermeersch hat schon irgendwie 10, 15 Meter Vorsprung und Van der Poel fährt im Sitzen dahin. Das war ja eigentlich der Moment, wo man sich gedacht hat, ja okay, also es sei ja dermaßen... Also ich finde immer, ich vergesse jedes Jahr aufs Neue, klar, man guckt irgendwie so Crossrennen, aber man vergisst dann doch irgendwie jedes Jahr aufs Neue, dass das dann bei all der Klasse von diesen ganzen guten Rennfahrern, die wir gerade aufgezählt haben, einfach offensichtlich nochmal ein anderer Sport ist. Also mir sah das fast zu einfach aus.
Ja, dieses also Jahr. Ich hab mir das auch angeguckt und mir so die Frage gestellt, so die anderen trainieren ja auch übelst hart, die sind übelst talentiert, Florian Vermeersch ist Gravel-Weltmeister, also der kann ja auch lenken. Und ich habe den einzigen Fehler, den die anderen machen, ist, glaube ich, dass die kein Weltklasse-Crossfahrer sind.
Also ich meine, klar, das war natürlich Weltklasse so, ausgesteuert von Van der Poel, also das muss man erstmal machen vor allem, aber das kann der Max vielleicht auch mal besser sagen. Was ich halt eher so krass finde, ist, der ist mit 0,0 Momentum in diesen Anstieg reingefahren und fährt halt trotzdem im Sitzen bis ans Hinterrad von Vermeersch. Das ist ein Leistungsunterschied, ich meine, man hat es ja nachher an der Mühe gesehen, der halt da drin steckt, dass er diesen von 0 km/h...
Da muss ich aber auch sagen, verstehe ich die Übersetzungswahl von Bohrer nicht. Warum? Also ich glaube, der Van Dijk wäre da auch nicht viel schneller hochgefahren, aber hast du mal gesehen, wie der sich da ein abgemüht hat, sein großes Kettenrad?
Ja, aber ich glaube, der
hat
sich verschaltet.
Ja, ich glaube auch.
Oder?
Der, ich weiß es nicht. Der war auf dem großen Kettenblatt, weil er ist nur einfach gefahren. Und hinten, weiß nicht, ob die dann auch das Explorer-Schaltwerk mit 13-fach gefahren sind bei Bohrer, das habe ich jetzt in den Fernsehbildern nicht so gesehen. Aber ich meine gesehen zu haben, er war auf dem größten Ritzel hinten und er hat diese Kurbel gerade so rübergewirkt, dass er die Kappelmühe hochkommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, im Training schön und gut, dass man da so ein großes Kettenblatt hochfahren kann, aber wenn du halt prall bist nach 200 Kilometern, dann brauchst du vielleicht doch mal wieder ein kleines Kettenblatt.
Ja, aber frage ich mich, ob der Fahrer dann so leicht niedergeschlagen so zu den Mechanikern geht, ey Jungs, könnt ihr mir vielleicht doch zwei Zähne vorne weniger oder vielleicht hinten noch doch nochmal so ein kleines Rettungsritzel, kommst du so leicht niedergeschlagen an den Bus. Glaubt ihr eigentlich, dass weil Mick und Tim van Dijke oder van Dijke ja beide bei Red Bull fahren, was glaubt ihr, wie oft kommt das vor allem wenn du so ein neuer sportlicher Leiter bist, dass du den falschen Namen in die Spitzengruppe durchfunkst? Ich glaube, das kommt schon relativ häufig. Ich glaube, das kommt schon relativ häufig vor. Selbst wenn du die Rückennummer dann vorne hast, du versprichst dich einfach, weil es ist für die meisten Leute im Umfeld einfach so eine Person ist.
Bei den Yates war das ja auch immer so.
Ja, ja. Also ich glaube, das passiert dann doch häufiger, als man denkt.
Wir hatten bei der UAE-Tour auf jeden Fall immer Verwirrung, weil Patrick Konrad und Jonathan Milan dabei war und der Nickname vom einen ist Conny und der vom anderen ist Johnny.
Ja.
Und da habe ich mich, Junge, da bin ich teilweise im Radio wütend geworden, weil ich mir gedacht habe, ey, sag doch einfach Patrick, weil wenn du jetzt Conny sagst, dann versteht jeder Johnny.
Ja, das sind so die, also da machst du dir gar keine Gedanken drüber, über diese teaminternen Schwierigkeiten. Ja, jedenfalls.
Stille Post ist das.
Jedenfalls muss man ja dann sagen, hat Van der Poel das Rennen ja dann, also das waren ja im Endeffekt die einzigen drei Favoriten, die da noch vorne waren, also Van Dijk, Vermeersch und Van der Poel, die zusammen in die Kappelmühe reinfahren. Und da war das ja dann auch wieder so, dass Van der Poel im Endeffekt nicht mal den Eindruck gemacht hat, als ob er jetzt einmal...
Hat ihn gar nicht gejuckt.
Nee, der ist da einfach hochgefahren von vorne.
Hat er ja auch im Siegerinterview gesagt. Also er wurde gefragt, ob er es mitbekommen hat, dass Vermeersch irgendwie Schallprobleme hatte. Und dann hat er gesagt, ich bin einfach hochgefahren. Oben hat mein Vater gestanden, der hat mir 15 Sekunden zugerufen.
Ja, aber stell dir
aber
das doch mal vor.
Habe ich mich auch nicht umgedreht, sondern...
Alleine vom Kopf her so eingestellt zu sein, so selbstbewusst zu sein, dass du da halt einfach reinfährst und dir das scheißegal ist, was die anderen machen, weil du...
Das hast du doch auch schon in den Führungen.
Ja, der Privatjet ist halt 18:30 ist abgehoben, da muss er am Flughafen sein.
Sonst muss er da so eine scheiß Servicegebühr bezahlen, ey.
Wir haben ja noch überlegt, ob er in Kürne startet, aber...
Also das... Ich war wirklich, ich finde so bei der Flandern-Rundfahrt und so sieht Van der Poel dann doch immer sehr gequält aus irgendwann, also logischerweise, aber ich glaube, dass das Rennen ihn angestrengt hat, aber nicht verausgabt.
Boah, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Kunst von Top-Sportlern in jeder Disziplin ist ja immer, schwierige Dinge einfach aussehen zu lassen und da darf man sich auch nicht so von täuschen lassen.
Ja, aber ich glaube, dass es einen Unterschied mental macht und natürlich auch körperlich, ob du in einem Rennen einmal die Situation hast, dass du so über den Punkt gehen musst. Weil das ist ja das, was dann so einen richtigen Topfahrer auch auszeichnet, dass man mal so über den Punkt gehen muss und dann quasi einfach nur noch dranbleiben und mal eine schwierige Situation überstehen. Aber das hatte ich, also das war irgendwie alles so ruhig. Und ich finde, ein Klassiker ruhig zu gewinnen, also ohne Stress, das ist schon... Das finde ich schon irgendwie beeindruckend.
Es ist Wahnsinn, weil vor allem jetzt auch so für uns Normalsterbliche, sage ich mal, alleine um bei diesem Drecksmolenberg nur in Position zu sein, und da reden wir noch nicht mal davon, da überhaupt schnell hochzufahren, das ist so, so schwer.
Ja.
Nur um an der Key-Section vorne zu sein, weil das zieht halt schon einen Rattenschwanz an Vorbereitungen nach sich, beziehungsweise vor sich, je nachdem, wie man das dann sieht. Das ist total schwer rüberzubringen, aber ich kann nur bei dem Beispiel bleiben, was ich eben gesagt habe. Einmal im ersten Renndrittel an der falschen Position gepinkelt, kann sein, dass das Rennen für dich vorbei ist, wenn du halt keiner von den super, super, super Fahrern bist. Dann selber am Berg wollte ich noch mit euch besprechen, fandet ihr, also ich fand es war, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, so eine Mischung aus Glück und Geschick, aber diese Strähne, dass man diese Mischung hat, die zieht sich schon so ein bisschen durch bei Van der Poel, oder?
Ja, das ist mittlerweile auch irgendwie schon zu häufig passiert, als dass man da rein von Glück sprechen könnte.
Also der hatte Glück da beim Trainingssprint, dass er
genau, da muss ich auch direkt dran denken.
Das hat er irgendwie ausgefangen. Das ist halt wie so eine Katze. Die kannst du schmeißen, die landet dann immer auf den Füßen.
Also Wout van Aert hätte sich safe irgendwas gebrochen. Und das meine ich jetzt gar nicht witzig.
Ja, aber das finde ich sau unfair, dass man das so sagt, weil ich weiß ganz genau, was du meinst und dass es auch Wout gegenüber nicht despektierlich ist, aber ich finde das echt, also ich wünsche ihm das null, ne?
Ich auch nicht.
Ey, Mathieu kommt echt gut durch, so im Schnitt.
Ja, und das ist ja aber irgendwie deswegen habe ich das ja gerade auch so flapsig quasi gesagt, weil natürlich wünsche ich das Wout van Aert nicht, aber so in dem Level an Pech, was Leute haben, also... Wir erinnern uns an den Knöchelbruch, als hier Wout van Aert den Enkeltrick gemacht hat, bei dem Crossrennen. Da ist bei Van Aert ist da halt der Knöchel durch, ne? Und bei Van der Poel, keine Ahnung, wächst der Muskel stärker wieder zusammen und im nächsten Rennen hat er noch 5 Watt mehr an der Schwelle.
Der ist, glaube ich, auch mal, bei irgendeinem Crossrennen ist er auch Van der Poel mal gestürzt. Da musste dann, glaube ich, auch das Rennen beenden, weil der Knöchel angeschwollen ist. Ist am nächsten Tag trotzdem gestartet und hat trotzdem das Crossrennen gewonnen.
Ja, wobei wir unterschlagen jetzt, dass Van der Poel mal diese eine Saison relativ viel mit Rückenschmerzen zu kämpfen hatte. Da hat er sich mal kurz normal, dann hat er wahrscheinlich...
Ja, stimmt, dass sich bei Olympia da zerlegt.
Ja, dann hat er angefangen, irgendwie mal ein bisschen Bodybuilding zu betreiben.
Ja, stimmt. Man merkt, man ist dann doch immer nur von der kürzeren Vergangenheit geprägt.
Also der hatte schon auch Knieprobleme, hatte der auch einmal relativ lange gehabt.
Bin auch schon mal über ihn drüber gefallen und dann bei der Lavinia.
Hast du schon mal berührt dann auch?
Ja, ich bin mal auf den drauf gefallen.
Und? Und
dann waren wir zusammen im Gruppetto und dann sind wir wieder rangefahren und ich war halt Tüten zu, bin halt irgendwie wieder im Feld gewesen, war happy dann da zu sein und er ist irgendwie, glaube ich, Dritter geworden am nächsten Tag oder an dem Tag sogar noch. Keine Ahnung.
Ja, okay. Ich wollte noch eine.
Aber dann hat er die Rundfahrt auch verlassen, wegen Knieproblemen.
Siehst du?
Ja.
Sag ich ja. Ich wollte noch eine Style-Kritik an Van der Poel loswerden. Also ich bin ja. Das ist jetzt eine Nuancensache, ne? Sage ich euch jetzt ganz ehrlich.
Kannst du dir noch so ein Stethoskop umhängen, bevor du darüber.
Ich könnte gleich, da hat er jetzt ein Reel, da wurden wir verlinkt, habt ihr das gesehen?
Ja,
hier der Winkeldoktor hat wieder die Sitzposition von Van der Poel. Der hat jetzt dann auch, also ich würde mir noch wünschen, dass er darauf eingeht, ob der jeweilige Fahrer Links- oder Rechtsträger so im Genitalbereich ist, weil ich glaube, das macht auch extrem viel aus dann am Pflaster. Wie du da jetzt die einzelnen Manöver aussteuerst. Anyway. Und zwar finde ich, dass Van der Poel ein bisschen zu wenig Bein zeigt. Und zwar erkläre ich euch das jetzt. Ich habe euch ja schon mal erklärt, dass eine Weste einen geraderen Rücken macht, wenn man die flattern lässt. und ähnlich ist das auch mit der Hautzeigewahl von Van der Poel. Er hat tendenziell einen relativ langen Oberkörper, würde ich sagen. Und wenn er die Socken bzw. Überschuhe so hoch hat und die Hose auch quasi bis zum Knieabschluss, dann macht das so ein bisschen so einen Stummelbein-Eindruck. Und das sieht nicht so erhaben aus wie sonst. Und da würde ich ihm persönlich raten, dass da die Roxanne ihm mal ein bisschen die Hosenbeine umnäht oder er sich kürzere Überschuhe bzw. Socken auswählt. Weil das ist natürlich dann, das bleibt bei mir natürlich schon hängen, ne? Style-technisch.
Ja, ist gut. Kann man mal rückmelden, ja. Also einfach mal bei Van der Poel alle mal kommentieren, so hier. So wird's gemacht, hat der Richard erklärt.
Ja.
Aber apropos Roxanne, fand ich sehr witzig. Ich habe Omloop im belgischen Fernsehen auf Sportzeug geguckt. Und ich glaube, das war eine andere Kameraführung als bei Discovery Plus, weil so kurz vorm Zieleinlauf wurde einmal der Zielbereich eingeblendet mit eben jener angesprochenen Roxanne, der.
Und der Freundin
von
Philipsen.
Freundin oder Verlobte oder was?
Freundin.
Freundin von Van der Poel und die Verlobte von Philipsen. Die sind immer zusammen im Ziel, ja.
Genau, und dann haben die Kommentatoren direkt so komplett, wie soll man sagen, so fachmännisch gesagt so, ja, hier Roxanne und Melanie, so als ob die die erkennen würde.
Ja. Fand ich so geil. Geil, aber ich glaube, das ist so ein Belgien-Ding dann einfach, ne? Oder Niederlande, das ist dann schon nochmal so ein bisschen.
Habe ich mich dann auch gefragt, ob die dann wohl so in Het Nieuwsblad oder sowas, ob die dann da wohl auch mal irgendwie so stattfinden?
Auf jeden Fall auch die Frau von Evenepoel, Umi, die findet da komplett statt.
Ja, so ein bisschen wie Kathi Hummels.
Ja, also hier diese Blätterchen, die man da im Supermarkt bei uns kriegt, das kriegst du halt in Belgien über die Radfahrer.
Echt, so neue Post und so mit Kreuzworträtsel. Und dann ist dann irgendwie so Freunde von Van der Poel 7 Buchstaben. Und da muss dann Roxanne eintragen zum Beispiel. Da sind dann auch immer so Lügen drinne, weißt du? Guck mal, also pass auf, wir arbeiten jetzt bei der neuen Krone und müssen uns jetzt eine neue, weil das sind ja so komplette Lügen drinne, ne? Also für alle, die das nicht wissen, ich glaube, es weiß jeder, aber sagen wir mal, Florian Silbereisen ist irgendwie ausgerutscht und davon gibt's ein Foto. Dann ist steht auf der Titelseite, also würde ich, wenn ich jetzt Redakteur wäre, würde ich irgendwas mit Ausrutschen, so Seitensprungmäßiges machen. Fieser Seitensprung von Florian Silbereisen. Dann ist im Artikel wird dann klar, ja gut, eigentlich sind wir ausgerutscht.
Max, so. Wollte ich noch fragen, wenn du auch Sportzeit geguckt hast, weißt du, was dem Jan Barkelands passiert ist? Der war nämlich mit Greg van Avermaet TV-Experte dort und der sah aus, blaues Auge, mega die Schrammen im Gesicht.
Ja, der war am Tag vorher mit Van der Poel trainieren, habe ich gesehen.
Nee, Greg van Avermaet, aber
ja.
Jan Barkelands, der sah aus, komplett ramponiert.
Echt?
Ja.
Nee, weiß ich nichts, ne?
Vielleicht macht er jetzt so Promi-Boxen oder sowas.
Mit Siko Valtens.
Ja, das kann natürlich sein. Aber das ist die würste Folge. Wir droppen hier die ganze Zeit irgendwelche Namen, die kein Mensch mehr kennt.
Ja, dafür kennen und lieben uns die Leute.
Ich will jetzt hier aber noch kurz was sagen. Also wenn ich jetzt Redakteur bei der neuen Post wäre.
Ja, also ich habe eine Idee, Richard.
Hau du mal raus. Was würdest du machen? Was würdest du titeln?
Also meine Überschrift wäre Zickenkrieg und dann die Subheadline irgendwie so Melanie bestiehlt Roxanne. Und die Story ist, dass Melanie sich im VIP-Bereich den letzten Nachtisch geholt hat.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir verstehen uns. Ich würde irgendwie sowas eher machen, so wie bei Justin Bieber und seiner Freundin Hailey Bieber, wo er immer so als der Bad Boy dargestellt wird. Ich würde so fies lässt Van der Poel seine Roxanne warten. Und dann wird so ein Foto von ihr im Zielbereich, weißt du? Und dann hast du da direkt die nächste Geschichte geschrieben, ey. Dann noch ein paar geile Abnehmrezepte auf Seite 7, zack, fertig ist das Ding wieder. Raus damit.
Wisst ihr, was ich in dem Zusammenhang aber auch richtig witzig finde? Dass, wenn mittlerweile von Urs Gazzigard gesprochen wird, dass man dann halt immer und oder sie mit ihm irgendwie mit Tadej Pogacar irgendwie im Training gesehen wird, dann wird halt nicht mehr von die Freundin von Pogacar, sondern immer, wenn Pogacar dabei ist bei irgendeinem Post, wird immer davon gesprochen, der Freund von Urška Cigard war auch irgendwie mit dabei im Training. Das finde ich in dem Zusammenhang eigentlich.
Ja, da hat auch irgendwann mal so eine Website während der Tour oder so mit angefangen.
Ja.
Und dann haben die das alle übernommen. Ja. Da gab es irgendwann mal so einen großen Artikel und dann haben die das danach einfach alle übernommen, so als kleinen Gag. Das haben sie dann beibehalten.
Aber ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal so aufgefallen ist. Also ich bin da ja auch im Zielbereich dann offensichtlich nie dabei. Aber ich finde, dass Pogacar das sehr dezent und gentleman, also beide, Urška und Pogi selber machen das irgendwie so
dezent
und nett und null aufdringlich.
Ja, sie gibt ihm dann noch kurz die neuesten Kryptokurse durch und dann wird sich auch schon wieder getrennt.
Ja, okay. Ja, aber never mind. Nächstes Thema.
Vielleicht ist das Verhalten auch so ein bisschen darin begründet, weil sie auch wirklich selber Rennfahrerin ist und genau weiß, was jetzt in dem Moment gut ist und was nicht. Oder was ihm auf den Sack gehen würde oder nicht.
Ja, aber ich finde, ich habe auch das Gefühl, dass sie sich selber einfach nicht, und das finde ich auch ziemlich cool, nicht so als die Fahrerfrau positionieren will. Weil das ist natürlich bei Roxanne und Melanie, sie werden ja als Fahrerfrauen quasi wahrgenommen. Und positionieren sich ja auch dementsprechend, ist ja auch völlig in Ordnung, kannst du ja machen, aber ich glaube, da hat Urška Cigard, die ja selber Rennfahrerin ist, einfach keinen Bock drauf. Deswegen ist es, glaube ich, alles so ein bisschen dezenter und ein bisschen zurückhaltender. Ich habe noch eine Theorie, Max, und zwar habe ich mir sowohl deine als auch Nils Pollitt Strava-Fahrt angezeigt und ich habe eine Theorie, und zwar glaube
ich habe doch gar nichts öffentlich gemacht.
Ja, aber du hast auf jeden Fall...
Du hast Richard mal die Zugangsdaten gegeben.
Nein, aber du hast doch von UAE zum Beispiel Etappen hochgeladen und so.
Habe ich?
Oder gar nicht? Ja, ist ja auch egal.
Jetzt schnell screenshotten.
Hast du dich mal wieder mit meinem Passwort eingeloggt?
Das kann natürlich sein, nee, aber es gibt ja diverse Profis und ich bin natürlich kein Profi, aber ich lade ja auch ab und an mal Radrennen hoch, die ich dann am Wochenende gefahren bin. Und dann müsst ihr mal in die Kommentare gehen. Es gibt unter jedem Post, unter jedem Strava-Post von irgendeinem Rennen, gibt es dann so einen Kommentar von irgendjemandem, der offensichtlich nicht verstanden hat, dass es Menschen gibt, die Radrennen fahren. Also die kommentieren dann da sowas drunter wie so beeindruckende Fahrt, Nils, irgendwie, und finden das dann so geil, dass der 50 km/h im Schnitt gefahren ist. Und bei mir ist das auch häufiger mal so. Die Leute denken dann, wenn ich irgendwie so 56 Runden in Bad Dürheim oder Bad Dürkheim gefahren bin, dass ich das so privat einfach machen würde. Und da frage ich mich immer, was die Leute da für eine Vorstellung von haben. Also denken die, dass man das ja so privat am Wochenende fährt man nach Belgien und dann fährt man da einfach mal so 250 Kilometer durch? Oder denkt ihr, dass einfach die Kommentare falsch geschrieben sind?
Wahrscheinlich eher. Boah, ich weiß nicht. Vielleicht interpretierst du das auch einfach falsch.
Das kann natürlich auch sein. Aber müssen wir drauf achten.
Ist ja dann auch durchaus, also ich sag mal so, ein Klassiker von Pollitt kann man durchaus als beeindruckende Fahrt kommentieren.
Ja, das stimmt, aber ich finde, beeindruckende Fahrt ist irgendwie
ein Rundstreckenrennen
so
von dir? Naja.
Ja, aber ja, ist ein Punkt, den muss ich nehmen. Mir ist übrigens aber noch was aufgefallen. Und zwar, ich wollte mal ganz kurz aufs Thema Beinlinge mit euch zu sprechen kommen, weil wir haben ja jetzt wieder die wärmeren Temperaturen. Und ich habe das auch als Beinbekleidung im Fernsehen natürlich und auch in der Natur bei dem einen oder anderen Radfahrer wieder wahrgenommen. Habt ihr jemals in eurem Leben ein paar Beinlinge angehabt, das ihr so richtig geil fandet? Ich würde sagen, der Beinling ist eigentlich ein super Produkt, aber ich habe noch nie einen perfekten Beinling getragen. Noch nie.
Boah, ich fand so, wie man neudeutsch sagt, Gamechanger, spezielle Beinlinge, die mehr regenabweisend waren und sich nicht so mit Wasser vollgesogen haben.
Ja, aber ich meine so vom Tragekomfort, weil man das ja immer so unter der Hose hat. Also ich habe noch nie einen gehabt, den ich zum Beispiel nicht umschlagen musste.
Oh, doch, habe ich.
Ja gut, du hast natürlich auch sehr lange Beine.
Ja, aber ich bestellte, also ich habe jetzt teilweise, wir können ja die Sachen individualisieren. Ich habe dann Beinlinge auch schon kürzer bestellt.
Okay.
Weil ich das halt auch will, dass die stylemäßig höher enden an der Socke.
Nicht, dass dich dann so ein Podcast-Haus darüber echauffiert, wie deine Beinlinge aussehen.
Richtig, ja. Stell mal vor, demnächst Land in Rouge, hier Wahlscheid, auch mal den Beinling höher enden lassen.
Ey, können wir eigentlich mal, wo wir das gerade sagen, nicht, dass sich da irgendjemand drüber echauffiert, können wir mal alle bei diesem Winkeldoktor, bei dem Winkelgrafen da auf Instagram, den mal taggen und mal in die DMs landen, dass er unbedingt mal Max Wahlscheids Fahrstil analysieren soll? Das finde ich extrem geil. Wenn wir da so ein Podcast-Ding draus machen könnten. Also falls ihr Lust habt und zu viel Zeit auf Instagram verbringt, geht doch mal, sucht doch mal diesen Winkelbaron und dann schreibt er dem mal.
Du bist so nervig, ey.
Gerne einfach mal Maximilian Walscheid einfach mal auch mal den Fahrstil analysieren, wie der das da so macht, mit der Größe auch über das Fahrrad. Nee, aber ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf das Thema Beinlinge. Weil habt ihr das nicht, dass die euch immer die Oberschenkelinnenseite so wundscheuen, wenn man damit jetzt mal so 5-6 Stunden fährt?
Nee.
Echt nicht? Also ich finde das bequem. Auch wenn die so ich dachte, da bin ich wohl offensichtlich völlig alleine mit dem
Thema. Also es gibt halt so,
kann man jetzt leider gar nicht mit dir relaten.
Also es gibt schon Abschlüsse, die mehr Potenzial aufweisen, dort zu reiben. Oder wenn es so zu hoch ist und das in dann diese Naht vom Sitzpolster mit übergeht und dann so da so reibt, dann kam das schon mal vor. Aber ich finde jetzt so...
Habe ich mal wieder völlig von mir auf alle anderen geschlossen. Kennt man ja gar nicht.
Also natürlich, ich hatte schon Beinlinge dieser Art, aber ich hatte auch schon viele Beinlinge, wo das gar nicht der Fall ist.
Krass, hatte ich noch nie. Das muss aber dann an meiner Beinanatomie liegen. Ja. Weil ich ziehe die ja auch gerne so ein bisschen Hochwasser an, ne? Und dadurch sind die halt immer zu lang, da muss ich die so großflächig umschlagen. Und dann habe ich aber das Problem, dass sie mir dann immer alles wundscheuen. Ich habe jetzt hier auch vom Wochenende so eine richtig aufgeriebene Oberschenkelinnenseite.
Ja, vielleicht bist du mit deiner Oberschenkelinnenseite zu nah am Sattel dran. Da mal den Winkeldoktor fragen.
Da könnte ich auch mal. Der Winkeldoktor kann auch gerne mal meinen Fahrstil mal durchanalysieren. Würde ich mich auch total drüber freuen. Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar bin ich heute Morgen wieder mit dem Fahrrad hier zur Aufnahme zu Tobi geradelt. Und gerade morgens im Berufsverkehr, da wird man ja von unterschiedlichen, sag ich mal, von mehreren Typen Mensch, wird man da ja mit dem Auto überholt. Und ich wollte euch mal fragen, wie werdet ihr am liebsten vom Auto überholt? Also wie überholt man für euch?
Mit Abstand.
Perfekt. Ja, aber für mich ist es so, ich finde es besser, wenn ein Auto die Geschwindigkeit nicht anpasst, sondern einfach so weiterfährt wie vorher. Und dann aber auch nicht ganz rüber auf die andere Spur wechselt, da fühle ich mich irgendwie weniger so als Hindernis. Oder ist es bei euch so, dass es der umso größer der Bogen, umso besser?
Ich mag es am liebsten, wenn die dann nochmal so beschleunigen und dann so Autos fahren, die dann noch so knallen, so furzen. So in der Beschleunigung, das finde ich.
Fehlzündung.
Ja, so Fehlzündung, das finde ich richtig angenehm.
Also ich finde es eigentlich am schönsten, wenn man in der 30er-Zone unterwegs ist und selber mit dem Rad schon 35, 36 fährt. Dann wird man vom Auto eng überholt. Das setzt sich direkt vor einen und macht die Scheibenwischeranlage an. Das ist mein liebstes Überholmanöver.
Das finde ich auch super.
Oder biegt dann rechts ab.
Ja,
nachdem
genau.
Es dich überholt
am
hat.
Besten nochmal abbremsen oder rote Ampel, so 100 Meter weiter. Das sind meine Favoriten.
Ja, okay, dann können wir uns darauf einigen. Ich dachte jetzt eigentlich, ich hatte nämlich auch immer irgendwie den Eindruck, dass im Ausland werde ich irgendwie immer besser überholt als in Deutschland, weil ich finde das nämlich zum Beispiel.
Ja, finde ich auch,
Ich finde nämlich.
Ah, wobei.
Ich habe lieber nämlich, also da wollte ich eigentlich so ein bisschen drauf hinaus, aber das ist irgendwie so, ich habe lieber, dass Autofahrer weniger Fucks geben und einfach so und dann einfach auch überholen, anstatt die ganze Zeit so hinter mir herzueiern.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, schon wenn es ein sicheres Überholmanöver ohne Gegenverkehr ist, dann ist natürlich schon so, aber ich finde es trotzdem auch gut, wenn man Blinker setzt. Mit Bogen überholt, weil dann wissen die Autos, die halt hinten dran noch kommen, halt auch. Oder ist offensichtlich ein langsamerer Verkehrsteilnehmer als Hinweis.
Aber ich kann Richards Bedenken auch irgendwie ein bisschen teilen, weil wenn die so besonders viel Abstand nehmen, dann sind die ja besonders viel auf der anderen Straßenseite. Und dann habe ich oft so das Gefühl, wenn ich dann nach vorne schaue und sehe, da kommt auch schon wieder Gegenverkehr oder irgendwie ein anderer Verkehrsteilnehmer, ein Radfahrer, Rollerfahrer. Und dann habe ich schon immer so das Gefühl, so, die sind jetzt so dabei dran zu denken, den Radfahrer möglichst nett zu überholen, aber denken gar nicht, was von vorne kommen kann. Und dann entstehen da auch oft irgendwelche brenzlichen Situationen gefühlt. Das finde ich auch immer richtig unangenehm.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie war es heute Morgen so, dass mich ganz viele Leute so ganz unterschiedlich überholt haben. Und dann dachte ich mir irgendwie so, wie werde ich eigentlich am liebsten, wann empfinde ich das als, man stumpft da ja komplett ab, ne? Mit der Zeit. Also ich meine, ich weiß nicht, von wie vielen Autos man schon in seinem Leben überholt worden ist. Und manche kann man ja dann so komplett weg ignorieren, das nimmt man dann gar nicht wahr. Und dann dachte ich mir, was machen die besser als andere, wo man das Überholmanöver so aktiv wahrnimmt? Da dachte ich, man kann vielleicht mal so einen Guide erstellen, aber es scheint wohl doch nicht das perfekte Überholmanöver zu geben.
Doch, wenn ich fahre und dann ist vor mir eine Kurve, man kann nicht einsehen und ich merke, okay, der Autofahrer, der checkt das, der überholt auch nicht. Und wenn ich dann so weit in die Kurve einsehen kann, dass ich weiß, dass es frei ist und ich wink den vorbei.
Das
und
ist geil.
Die überholen dann und bedanken sich noch irgendwie mit Blinker oder winken kurz rüber. Das ist immer ein schönes Überholmanöver, finde ich.
Das ist ein sehr verbindender Moment, ja, auf jeden Fall. Ich habe noch ein Zitat der Woche dabei. Ich lese es jetzt einfach vor, ihr könnt es zuordnen. I could not wipe my ass, I could not poop for 5 days. It was a tough birth when it finally happened.
Das habe ich auch gelesen, so, auch mir markiert sogar bei Instagram.
Wer hat das gesagt, Max?
Ja, das war mein Teamkollege Mats Pedersen, nachdem er sich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig rum sage, ich glaube, er hat sich, warte mal, was, links oder rechts? Also auf jeden Fall, ich glaube, links hat er sich das Handgelenk gebrochen und rechts das Schlüsselbein.
Extrem ungünstig, ey.
Das ist eine ungünstige Kombi für Po abwischen, ja.
Mhm.
Das aber ist der Mann, der ist einfach ehrlich.
Ja, und witzig. Also das fand ich schon ein geiles Zitat. Und was ja damit einhergeht, ist, dass er ja jetzt sogar schon wieder im Trainingslager gesichtet worden ist und auch schon wohl mit Sirius Watts. Also es scheint so, als ob er sich ja ähnlich beeindruckend wie Laurens Rex von seiner Verletzung zurückmelden kann. Wäre ja auf jeden Fall zu wünschen, allein schon aufgrund der Spannung für die Klassiker-Saison, wenn es dann so richtig losgeht. Also es sieht da scheinbar ganz gut aus.
Ja, Stichwort gesehen im Training. Da habe ich noch einen anderen Teamkollegen von Max gesehen und da haben wir, glaube ich, auch schon Zuschauerfragen gekriegt. So ein bisschen Frage an den Profi. Und zwar einmal, Max, warum fahren so viele Fahrer von euch nicht irgendwie einen Lenker-Vorbau-Kombi, sondern den herkömmlichen Vorbau mit Lenker? Und was zum Teufel hat Matthias Norsgaard für einen Vorbau? Also was ist das?
Ja, Matthias Norsgaard hat auf jeden Fall den längsten Vorbau im Fahrerfeld. Der ist 190 mm lang.
190? Was? Ja. Das ist geil. Das ist geil. Da haben
viele Witze drüber gemacht.
Ich sag
mal so, die Analogie vom Vorbau, da gibt's ja, kann er jetzt jeder selber in einem Zusammenhang bringen,
An der Nase eines Mannes, so mäßig.
Ja, danke, dass es jetzt wirklich nochmal so voll ist. Jetzt hast du auch den Letz verstanden. Und die Lenker-Vorbau-Kombination, das hat den einfachen Grund, dass wir da auch Übermaße fahren und die noch produziert werden müssen.
Ah, okay, also dann quasi die Einheits-Cockpits.
Genau, also standardmäßig gibt es den Vorbau nur, also die Lenker-Vorbau-Kombination bis 130 mm und das, was drüber hinausgeht, fertigt Trek noch an, beziehungsweise Milan hat jetzt auch für Kurne seine Kombi schon erhalten und ich warte noch auf meine.
Ja, okay. Also wird das im Team ähnlich gehandhabt wie die Business-Class-Tickets. Da muss man dann...
Aber 190, genau. Das kann man doch gar nicht. Wie hält das?
Muss man einen Dauerbetrieb abwarten.
Ja, da fällt mir ein, so Steher-Fahrräder, ich weiß nicht, ob jedem diese Sportart bekannt ist, das ist eine Disziplin auf der Bahn, wo man einem Pacemaker hinterherfährt und die fahren auch besonders große Übersetzungen, Doppelscheibe und fahren quasi nur im Windschatten und die Rennen werden so mit 65, 70 Stundenkilometern im Schnitt irgendwie bestritten. Und diese Fahrräder sind auch ganz speziell und dort, meine ich, ist quasi nochmal auch wie so ein Winkel vom Steuerrohr hoch zum Vorbau, um das irgendwie nochmal, diese hohen Geschwindigkeiten irgendwie zu stabilisieren.
Stimmt, so ein Abstütz-Ding,
ja.
Also stimmt.
Vielleicht ist das dann beim Norsgaard irgendwann notwendig.
Ja, kann ich mal vorschlagen, ja. Sieht sehr, sehr herrlich aus.
Ich finde, er soll die 2 Meter noch voll machen. Die 200 noch voll machen, einfach für den Flex, weil es das noch nie gegeben hat. Dann habe ich noch ganz kurz, bevor wir, glaube ich, langsam zum Ende kommen, eine Frage, die mir ein Freund gestellt hat, für dich, Max. Und zwar die Frage, ob du glaubst, dass sich dein Marktwert als Anfahrer erhöht, wenn du mit Jonathan Milan extrem viele Sprintsiege feierst, weil du ja letzte Woche gesagt hast, ja, okay, eigentlich hat dieser Sprintzug ja auch ohne mich schon extrem gut funktioniert. Also die haben ja letztes Jahr dann 3 Tour-Etappen zum Beispiel gewonnen. Jetzt komme ich dazu und man gewinnt wieder 3 Etappen. Denkst du, dass trotzdem dein Marktwert gesteigert wird? Oder glaubst du, dass das eher so ist, dass die Leute sagen, ja gut, aber der fährt ja auch wie Milan an, da kann man ja gar nichts falsch machen?
Also ich will mal hoffen, dass der gesteigert wird, weil da kann man einiges falsch machen. Also erstmal muss man auch mal ganz klar sagen, das geht ja auch in die andere Richtung, ne? Also wenn du einen Top-Fahrer hinter dir hast, dann ist es auch besser, wenn du eine Top-Arbeit machst.
Guter Punkt, ja.
Weil es guckt halt auch jeder auf dich.
Mhm.
Also ich sag mal so, das ist halt schon auch so im Meeting und was die Verantwortung im Rennen übernehmen angeht und so weiter, ist das halt schon eine andere Hausnummer, als wenn du mit irgendeinem Wald- und Wiesenteam unterwegs bist. Und damit muss man auch umgehen, weil ich sag mal so, der Druck, der endet definitiv nicht beim Leader.
Ja, stimmt, da habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber es ist natürlich auch geil für Teams zu wissen, die einen Top-Sprinter haben, okay, der jeweilige Anfahrer kann offensichtlich mit Top-Sprintern, mit maximalem Pressure seine Arbeit erledigen. Also wird man wahrscheinlich immer davon profitieren. Aber gleichzeitig habe ich mir dann schon gedacht, es ist schon echt schade, wenn du so, sagen wir mal so, Bert van Lerberge wäre jetzt zum Beispiel in den letzten 4 Jahren für Akea gefahren, die dann eigentlich gar keinen richtigen Sprinter mehr hatten, dann geht das ja total unter, dass man eigentlich echt ein guter Anfahrer ist.
Ja, also ich meine, was soll ich sagen? Ich habe das ja auch letztes Jahr im Podcast ehrlich erzählt. Das ist jetzt einfach nur eine Beschreibung und ist keine Rechtfertigung oder keine Anklage oder sonst irgendwas. Aber letztes Jahr bei der Ungarn-Rundfahrt oder in Slowenien, da bin ich halt teilweise Leadout bis 150 Meter gefahren. Mhm. Und wenn dann halt Danny van Poppel da dann noch an Dylan vorbeifährt, dann kannst du halt als Anfahrer so einen guten Job machen, wie du willst. Medial findet dann halt Danny van Poppel statt und nicht die Leistung von Jago Alula.
Ja.
Das ist in unserem Sport einfach so, dass man, also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht nur Anfahrer, sondern ich kann mich auch durch andere Sachen noch auszeichnen, aber das Team Lidl Trek hat ja offensichtlich gesehen, dass ich einen guten Job mache, weil die wollten mich ja auch speziell für diesen Job sozusagen haben. Und insofern alles gut so, aber trotzdem ist das ja auch oft so ein, ich sag mal, so ein sich gegenseitig befruchtendes Ding. Wenn du gut bist, arbeitest du mit guten Leuten und die gewinnen dann im Zweifel auch. Und in aller Regel setzt sich das dann über die Jahre dann so durch, würde ich mal behaupten. Aber natürlich gibt's auch Leute, und da könnte ich euch jetzt auch einige aufzählen, die halt komplett unterm Radar laufen, weil die noch nicht in der Situation waren, mit einem Merlier, mit einem Philipsen, mit einem Milan, Koi, so you name it, zusammenzufahren. Weil speziell bei Merlier und Van Lebergen muss man auch sagen, ich habe allerhöchsten Respekt vor Bert van Lebergen, aber es ist auch so, wie du gesagt hast, wenn man jetzt eben nicht Merlier hätte, sondern, keine Ahnung, jetzt auch bei allem Respekt, ehemaliger Teamkollege von mir, Brian Coquart, ja, dann bist du halt nicht ständig bei der Tour de France und bejubelst im Fernsehen einen Sieg nach dem anderen hinter der Ziellinie.
Ja. Er ist echt schon spannend, weil
Brian Coquart habe ich jetzt aber auch in den Ergebnissen gelesen.
Der hat auch irgendwo wieder gewonnen, also der ist auf jeden Fall gut drauf. Aber das finde ich auch noch abschließend, wir haben noch gar nicht über da Paul Sechas, wie auch immer, und seinen beeindruckenden Rennsieg gesprochen. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, interessiert mich gar nicht, ne, wenn parallel Opening Weekend ist. So, I couldn't care less, was da Dromphon Adesh oder wie dieses Ding da heißt.
Geht mir hundertprozentig genauso, aber in dem Fall muss ich sagen, habe ich es mir dann wirklich angeguckt, ich habe es mir im Real Life quasi angeguckt, weil ich es doch beeindruckend fand.
Aus der Trinkflasche trinken und Matteo Jorgensen.
Ja, dass der halt Jorgensen beim Trinken vom Hinterrad abhängt und dann halt 40 Kilometer solo fährt und irgendwie 1,48 vor Christen ins Ziel kommt. Da dachte ich mir dann schon so, okay, das kann man sich mal kurz in der Zusammenfassung angucken, aber natürlich gebe ich dir komplett recht. Also ich habe halt nur Klassiker geguckt und hätte mich jetzt bei einem normalen Rennverlauf dafür auch nicht interessiert. Das ist schon so. Aber wenn du jetzt hier von Adesh schon ansprichst, also ich muss zum Frauenrennen übrigens noch sagen, beim Omloop, Franzi Koch ist ja schon gegen Ende letzten Jahres ist sie ja schon krass gefahren, also auch bei der Europameisterschaft und so und auch auf einmal bergauf. Deutsche Meisterin ist sie ja auch geworden gegen Lippert zum Beispiel da vorne.
Gegen Canyon SRAM.
Ja, gegen komplett Canyon SRAM. Alter, also ich freue mich richtig auf Roubaix, weil Roubaix wird Wollering ja, denke ich mal, nicht fahren. Und also es liegt ihr vom Fahrertyp her vielleicht auch nochmal ein bisschen besser. Also Franzi Koch ist brutales Rennen gefahren.
Habe ich auch gedacht. Geiler Move, auch in das Team zu gehen. Konnte meiner Meinung nach auch nicht so glänzen bei vorher Picknick, DSM, whatever, wie sie es eigentlich gekonnt hätte. Weil wenn du jetzt, also das ist dann auch ein perfektes Beispiel, wenn du einen Leader hast wie Wollering, die das Ding dann halt auch abschießt, dann kommst du als Helferin, die vorher eine super Arbeit gemacht hat, nochmal anders zur Geltung, als wenn du denselben Job machst und dann Also sie hat ja selber noch ein Spitzenresultat eingefahren, aber deine Teamkollegin wird dann, keine Ahnung, Dritte.
Komplett.
Mhm.
Ja.
Das war, fand ich, gute Beobachtung, fand ich sehr stark.
Ja. Und das Meistertrikot sieht auch 10-mal besser aus.
Ja, ey. Da haben sie wenigstens eine vernünftige Plattform gegeben. Das war ja bei Picknick immer
und etwas. Und auch die Damen sind die Mühe ganz schön schnell hochgefahren.
Ja, hast,
ich habe also, da so eine Statistik, also einen Strava-Screenshot gesehen mit Nieuwert, Alter,
sag mal Nieuwert Dommer.
Ja. Und also ich meine, die war schon, ich weiß nicht, irgendwas 10 bis 15 Sekunden so langsamer als Mathieu, also halt schon im Profisport schon eine Ecke, aber nichtsdestotrotz eine schnelle Zeit. Also da muss man sich schon warm anziehen, um da so schnell hochzufahren.
Ja, ich muss auch sagen, dass, also Wollering sah auch echt brutal gut aus. Also auch, also ich hatte nicht das Gefühl, dass Nieuwert Dommer da ab dem Zeitpunkt, wo sie zusammen über die Mühe gefahren sind, noch irgendwie dran geglaubt hat, dass sie dieses Rennen gewinnt. Also ich glaube, die wusste ganz genau, okay, ich werde hier heute Zweite.
Bei der sieht aber auch jeder Zielsprint aus wie so ein, keine Ahnung, so ein Bergfahrersprint von vor 20 Jahren. So, oder wenn, also nichts gegen Emo Buchmann, aber der, bei dem sieht das auch so aus. Wenn der zum Sprint ansetzt, dann sieht das immer aus, als ob der gefühlt langsamer wird.
Ja, aber das ist 800 Watt abgerufen, du.
Aber wisst ihr, das ist ja natürlich auch, man kann es auch mal andersrum betrachten. Ich finde es eigentlich total beeindruckend. Überleg dir mal, das Pendant zum Fahrertyp Nieuwert Dommer ist halt wirklich irgendwie so, wie heißt der ganz dünne von Quickstep nochmal, der letztes Jahr eine Tour-Etappe gewonnen hat mit der dünnen Hüfte.
Der hat auch einen Bruder.
Valentin Parent-Pintre. Also es ist ja ein ganz, also Nieuwert Dommer ist ja eine ganz zierliche, ganz leichte, die wiegt wahrscheinlich unter 50 Kilo, könnte ich mir vorstellen, in Topform. Also sie ist klein.
Ja, unter nicht.
Um die 50 Kilo, sagen wir einfach mal. Dass du da bei dieser Art von Rennen halt dann auch vorne mit dabei bist, das ist halt schon eigentlich richtig stark, ne? Das muss man sich ja auch mal irgendwie ins Verhältnis setzen.
War auch ein schönes Zitat, was ich gelesen habe und dachte ich mir dann im Nachhinein auch ein bisschen kontraproduktiv. Es war ja auch schlechtes Wetter und wenn man so zierlich ist, dann hat man ja schon auch Probleme mit der Kälte und so.
Siehe Pitcock?
Ja, siehe Pitcock und Pitcock hat gesagt, ja, er hat das auch
Junge,
so.
Junge, der Pitcock, Alter. 10 Grad waren das. Der soll ich mal fangen.
Ja, und im Umkehrschluss, was ist der Hauptsponsor vom Team?
Ja, stimmt, ja. Kleidungshersteller, ja. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind exakt in demselben Wetter trainieren gefahren. Komplett im Regen.
Mhm.
Und ich hatte an Unterhemd, Armlinge, Gabba, so eine Klassiker, kurze Hose, so ein bisschen dickere kurze Hose und Beinlinge und Überschuhe. Und mir war, ich schwöre, mir war nicht kalt.
Ja, aber ja.
Naja.
Aber ich finde, Pitcock sieht auch schon richtig klein und zierlich aus, ne? Vielleicht friert er auch immer ganz doll.
Aber die sind da teilweise, da habe ich mich auch, also ich habe mit Eddie Toynes auch drüber geredet, der hat auch gesagt, ja gut, wenn die sich halt an den Start stellen, ohne Unterhemd, maximal mit Armlingen, vielleicht nicht mal eine Weste, keine Knielinge und es fängt halt an zu regnen, ja, dann musst du dich halt nicht wundern, dass dir dann da kalt wird, ne?
Das ist
also er hat gesagt, er hätte sich entsprechend angezogen, ihm wäre null kalt gewesen.
Ja, okay.
Aber Pitcock hat auch selber gesagt, Big Rookie Mistake, also seine Kleiderwahl war seine eigene Schuld.
Ja, aber kriegt man nicht als Kapitän, wenn man einmal mit dem Finger schnippt, auch mal so eine Regenjacke gebracht oder sowas im Rennen?
Junge, weißt du, wie schwer es ist, überhaupt einmal zu dem Drecksauto zu gehen?
Ja, Max, dafür werdet ihr doch bezahlt, mein Gott.
Ja, ich werde das, also wir haben ja jetzt noch ein paar Folgen Zeit im Frühjahr, da immer wieder drüber zu reden, aber es ist absurd. Also man hat bei so einem Klassiker, man hat eine Chance mal zum Auto zu gehen und ansonsten schmeißt du die Sachen an den Straßenrand und hoffst, dass irgendein Betreuer das noch aufsammelt. Also eigentlich gibt's nur eine Richtung, das ist Ausziehen, aber zwischendurch beim Klassiker nochmal was anzuziehen, ist echt schwer.
Ja, okay. Also ich hätte gedacht, dass es vielleicht, aber ja, wenn du das beschreibst, dass man eigentlich nicht mal pinkeln gehen kann, ich glaube, Omloop war jetzt
aber
kaum
man
ruhiger.
Muss aber überlegen, ein letztes Wort noch zu Körne, weil wir auch darüber, weil ihr ja gerade gesagt habt, mit dem Fahrradtyp von Nieuwert Dommer und so, Körne hat die letzten 50 Kilometer ist komplett flach und die ersten 30 sind komplett flach. Und trotzdem hat das Rennen 2000 Höhenmeter.
Ja, das ist so heftig.
Das heißt, du hast halt auf einer Strecke von, ja, so roundabout 120 Kilometer hast du fast alle Höhenmeter. Und ganz ehrlich, fahrt mal trainieren, 120 Kilometer mit 2000 Höhenmeter.
Ja, das ist richtig.
Ich hatte 1000 Höhenmeter auf 90 Kilometer.
Und war es grau, als er am Ende
angekommen ist. Grau.
Ja, Tobi. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du fährst mit 180 völlig gestörten, die auf jede Kurve zusprinten.
Ja, das ist schon, das ist echt, es ist schade, da müssen sie mal ran hier mit der KI, dass man das nicht so nachempfinden kann. Weil ich meine, ich kann es mir so im Ansatz vorstellen, weil ich ja auch schon mal so ein hektisches Rennen in Belgien gefahren bin, aber natürlich nicht auf diesem Niveau. Und das ich wünschte manchmal, man könnte das mehr nachempfinden.
So eine Stromleitung, die dir dann so Elektroschocks
ja, wie
Beine,
bei, wie,
dass du da Laktat kriegst.
Ja, dass man so die Wehen von der Frau nachempfinden kann. Kennt ihr diese Geräte? Da gibt es ja auch so Stromschock-Dinger, wo Männer dann so die Wehen ihrer Frau nachempfinden kommen. Sowas bräuchte es für Radrennen. Das erfinden wir, das bringen wir raus. Das ist ein ganz großer Kassenschlager, wird das.
Ich denke auch. Ja. Wir verkaufen Schmerzen.
Million-Dollar-Idee. Million-Dollar. Gut, dann würde ich ganz kurz noch zum Ende die Service-Rubrik einleiten. Da hat sich nämlich ein bisschen was angesammelt bei mir. Also erstmal wollte ich mich einfach mal bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken, die andauernd unter irgendwelche, Videos im Internet so geile Sachen drunter kommentieren. Ich muss immer richtig lachen, wenn irgendwo der Max oder sowas porträtiert wird. Dann ist so ein Running Gag hier wie mit Pogacar, dass sie dann immer drunter schreiben, krass, der Cousin vom Weinsheimer ist ja auch Radprofi oder sowas. Da muss ich mich immer totlachen, wenn ich das lese. Finde ich sehr witzig. Dann hat mir einer unserer jüngsten Zuhörer geschrieben, der Philipp oder Philipp, den soll ich einmal grüßen. Habe ich mir gedacht, komm, machst du jetzt hier einfach mal. Und dann...
Richard, gehst du demnächst auch zu den Hochzeiten, wo du eingeladen
nein,
bist?
Nein, mache ich nicht. Aber ich dachte mir,
direkt Message.
Nee, aber ich dachte mir, der freut sich bestimmt. Das mache ich jetzt einfach mal.
Ja,
und
mal
dann
schön.
Zum ganz herrlichen Abschluss wollte ich noch auf Freund des Hauses alle Leute, die mal Lust haben, selber ein Kriterium zu fahren, aber keine Rennlizenz haben, die können das beim Bellheimer Frühjahrskriterium machen. Wochenende, ich glaube 21. 22. März ist das. Kann man sich anmelden und ohne Lizenz so ein bisschen um die Kurve fahren. Vielleicht ist das ja ein ganz guter Einstieg in den Sport, wenn man das mal austesten möchte. Kann man gerne mal ausprobieren. Ja, das war's von meiner Seite mit Service. Habt ihr noch was?
Ich habe noch eine Kleinigkeit. Ist jetzt schon ein bisschen verspätet, aber ist euch das aufgefallen, dass bei Olympia wirklich so ungefähr jeder dieses Herzsymbol in die Kamera gemacht hat?
Ja, müssen wir abschaffen. Das ist es nicht.
Da jetzt mal wieder ein bisschen reduzieren. Also das hat jetzt so seinen Hype gehabt. Alles okay. Aber man muss jetzt wirklich nicht jeder für den 14. Platz nochmal Herz in die Kamera machen. Das ist in Ordnung.
Sehr gut. Achim Wahlscheid hier zum Ende nochmal.
Was sollen wir stattdessen machen? Hier so deppen so wieder?
Einmal mal den klassischen Daumen hoch wieder bühnenreif machen.
Ja, zum Abschluss noch einmal. Jeder ganz schnell. Was ist dein Lieblingsjubel, Tobi? Wie würdest du, wenn du jetzt so...
Mein absoluter Lieblingsjubel ist Franck Ribéry. Jubel.
Einfach Jubel rufen. Nee, aber wenn du jetzt Roubaix solo gewinnen würdest. Du gewinnst Roubaix solo. 2 Minuten Vorsprung. Du hast alle Zeit der Welt. Mhm. Kannst dir überlegen, wie Van der Poel hier...
Jetzt wird's komplett wirr wieder und da muss man Instagram haben, so wie Puck Pieterse. Über die Linie fahren und dann mit dem Kliez auf der Ziellinie abrutschen und sich hinschmeißen.
Boah, das hast du aber so brutal abgefangen.
Ja. Ich kriege hier nie eine richtige Antwort auf meine Fragen, ey. Das ist so scheiße. Na
ja,
gut.
Ja, Richard, das beantworten wir in der folgenden, späteren Folge.
Wir können ja mal ein Video, Top 5 Jubel.
Nee, geh mir jetzt nicht, ich höre jetzt hier auf, ich habe jetzt keine Lust mehr. Philipp, ich hab dich lieb. So. Wir hören uns.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.